Dankeschön, vielen Dank. Moin, moin, liebes Publikum hier in Hamburg und moin, moin, liebe Netzhocker. Unser Comic Talk konnte sein Nomadendasein beenden. Wir haben ein Zuhause gefunden in Hamburg bei Alsterfilm. Wir dürfen unsere Sendung jetzt immer aus einem richtigen Studio machen. Ich könnte weinen vor Glück, ich tue es nicht, mein Make-up würde verwischen. Mein Name ist Hella von Sinn. Ich liebe Comics und das teilen meine Gäste und Gästinnen mit mir. Und ich darf Ihnen bitte vorstellen, unsere heutige Runde. Begrüßen Sie bitte mit mir Naomi Fern. Fern konnte sich als Zeichnerin einen Namen machen, indem sie 14 Jahre lang bei der Stuttgarter Zeitung einen Comic
knapp,
den Zuckerfisch, der ist danach auch dann nochmal, hat den Weg in die Bücher gefunden, war erst ein Zeitungsstrip.
Genau.
Und sie ist nicht nur Zeichnerin, sie ist auch eine wundervolle Musikerin und sie hat die Vorspannmusik zu unserer jetzigen Show neu gemacht.
Ja.
Mit ihrem Kollegen von Sticky Biscuits.
Genau.
Deinem Freund, dem Mark. Den muss ich aber nicht Englisch aussprechen.
Nee, ist Deutsch, ja. Der ist aus Greifswald, da kannst du.
Aus Greifswald. Mark Seestädt, du bist hier, Mark. Und das Schöne ist, der Marc, der ist jetzt hier nicht nur, um dich zu supporten, sondern ihr werdet am Ende der Sendung ein wunderschönes Lied performen.
Genau.
Und zu meiner Rechten, hier in Hamburg, muss ich Ihnen nicht vorstellen, die Legende Lotto King Kong! Mit den Barmbek Dream Boys bist du zugange und ihr macht jetzt im Mai, habt ihr ein neues Studioalbum?
Genau, es gibt am 12.05. ein neues Album. Heute war die Ankündigung, dass man ab jetzt auch vorbestellen kann, damit wir die beiden Alben auch wegbekommen, die wir gemacht haben. Und,
was für eine Auflage? 150?
Ja, nicht so viel. Es sind schon ein paar tausend mehr, aber ist unser erstes Album seit 6 Jahren.
Ja, wir werden es alle kaufen und hören.
Das ist eine gute Idee.
Übrigens ist jetzt frisch erschienen von dir ein Band von Asterix und Obelix. Asterix, genau. Boye Breeden. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich möchte gerne vorher den wunderbaren Volker Roban begrüßen. Volker Roban.
Bleiben wir beim Vornamen.
Beim Volker. Vornamen. Das ist der Volker! Der wird in Zukunft glücklicherweise immer hier sitzen, denn im Gegensatz zu mir ist er ein Experte. Er moderiert auch hier bei Massengeschmack TV eine Sendung Sakura. Und Lotto, ich weiß, du bist natürlich als Stadionsprecher auch und Hamburg, meine Perle und so, totaler Fußballfan. Du bist aber auch ein Comicfan. Oder würdest du sagen, nö, die haben mich gefragt, weil ich Hamburger bin mit dem Asterix, ich habe sonst mit Comics nichts am Arsch.
Eigentlich war es so, also tatsächlich ist es so, dass ich, ist verkehrt rum.
Was ist verkehrt rum?
Das Buch. So ist Radium. Jetzt ist Radium.
Ja, Hase, ich halte das schon lange genug in die Kamera. Also, vertrau mir.
Das ist das Buch. So ist es richtig, genau.
Natürlich, so ist es richtig.
Nein, und ich habe auch in Vorbereitung auf diese Sendung mal wieder Comics gelesen und ich glaube, ich habe vor 40 Jahren das letzte Mal einen Lucky Luke gelesen.
Ah.
Aber ich habe mich eigentlich für Comics immer sehr interessiert, so, aber das ist dann irgendwann so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil ich dann eher andere Bücher gelesen habe. Aber ich fand es jetzt sehr interessant. Also das, und ich habe auch in den Vorgesprächen festgestellt, dass ich mehr Ahnung von Comics hatte, als ich gedacht hätte.
Ja, ne?
Ja, weil ich hatte immer so gesagt, so wie das denn so diese klassische Karriere, es fängt so bei Bussi Bär an und geht dann über Bonbon.
Das habe ich zum Glück übersprungen.
Wir gehen dann über Bonbon zu Fix und Foxy.
Fix und Foxy, das
so. Und dann kommt Zack. Ja. Und bei Zack bist du auch sehr schnell so bei so Sachen wie Corto Maltese und so. Und das gibt es, glaube ich, immer noch. Ne?
Ja, das wird jetzt, das besprechen wir in der nächsten Sendung.
Genau. Ich wollte den Cliffhanger jetzt schon mal bringen. Also
ja,
vielen
absolut.
Dank,
dass sehr professionell. Danke dir. Lieber Chris, komm mal bitte, Schatz. Weil du hast direkt bei der Übersetzung von diesem Asterix, Boye Breeden,
genau,
auf der ersten Seite meine Lieblingspointe verprökelt. Und vor allen Dingen, du hattest ja viel mehr Freiheiten als wir. Wir haben letztens Weihnachten für die Simpsons, wir haben die Simpsons auf Deutsch gemacht, auf Kölsch gemacht, mit Monika Salchert und Cornelia Schill und ich. Hör mal, und dieses Simpsons-Syndikat, die sind ganz schön streng. Da war nichts mit mal eben hier improvisieren. Wir mussten uns da klar wirklich an alles halten. Und du durftest ein bisschen improvisieren. indem du deine Fußballliebe hier definitiv mit unterbringen durftest.
Ja, also ich habe zu Anfang gefragt, wie eng das sein sollte, weil ich fand diese reinen Mundartübersetzungen dann auch immer auf Dauer ein bisschen langweilig, weil man kennt natürlich, man ahnt ja, wo es drauf ist, hinausläuft bei Asterix. Und deswegen wollte ich so ein, klar, die Geschichte ist ja vorgegeben, aber ich habe oft gefragt, ob es ein bisschen freier sein kann, weil ich glaube, dass es dann noch irgendwie lustiger wird. Und wir haben eben auch so ein paar Sachen mit eingebaut, die, glaube ich, auch diesen Geist von Asterix so ein bisschen auch featuren. So, es ist zum Beispiel, das Rugby-Spiel findet tatsächlich am Rugby-Stadion statt, wo wir dann diese Bundesstraße in London auch korrekt bezeichnet haben. Also wer es jetzt nachgucken will, findet das. Und die Szene, auf die du anspielst,
ja, ist, die, wir haben die diesen beiden... Die werde ich jetzt mal eben unserem geneigten Publikum...
Es geht um die beiden Fußballclubs von Hamburg.
So, ihr kennt ja alle Asterix und Obelix. Und da müssen ja die Piraten, die müssen ja dauernd scheitern. Ne? Egal, wem sie begegnen, ob einer römischen Galeere oder eben unseren berühmten Gallier. Und da gibt es ja diesen sehr, sehr alten Wikinger, der dann immer ein kleines lateinisches Schnarch-mich-an-Zitat hat. Deswegen durften wir auch in der Schule Asterix und Obelix lesen, weil unsere Lateinlehrer das sehr unterstützt haben. Und er sagt im Original, ich habe mir das im Original Asterix bei den Briten mal nochmal angeschaut, er sagt im Original, oh, die glücklichen Landleute, würden sie ihr Glück doch kennen, auf Lateinisch. Du hast aber sehr pfiffig von der Hymne You Never Walk Alone... Hast du auf Lateinisch übersetzt? When you walk through the storm, hold your head up and high and don't be afraid of the dark. Das fand ich leider sehr komisch. Und du hast mir gerade eben hinten erklärt, dass du diesen Text auch wirklich original in Lateinisch übersetzt hast.
Ja, genau. Cum ambula veris in temestate tace et noli. Man muss eigentlich wie der Papst so vorlesen.
Dann ja, ist ja, besser.
Cum ambula veris in temestate tace et noli timere tenebras altum caput.
Ja, ja, ja.
So,
ja,
weil, ja, du musst es eigentlich auch
machen. Naja, ich hab... Also Obelix ist natürlich HSVer, weil er ja auch nachher auch gewinnt und er spielt ja quasi in der Champions League damit, sowas gab es ja hier auch mal. Und er hat eine Hose an in den Farben Schwarz-Weiß-Blau, deswegen passt das sehr gut. Und ich habe gedacht, dann muss ja der andere Verein aus Hamburg auch dabei sein und die Piraten und St. Pauli passt ja ganz gut. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, dann lass ihn doch auf Latein die ersten beiden Zeilen von You Never Walk Alone machen. Der Hymne vom FC Liverpool.
Du hast das sehr gut gemacht. Und ich meine, obwohl ich Rheinländerin bin, ich habe gestern Abend meinem Schatz, der Monika, das vorgelesen, also laut gelesen. Ich habe versucht, das mit einem bisschen Hamburger Slang da zu interpretieren. Und wir haben sehr gekichert. Wir fanden das wirklich sehr schön und frisch. Und habt da gut gemacht. Glückwunsch.
Danke.
Jetzt würde ich gerne noch von meinen anderen Gästen wissen, wie das mit den Comics kam, Naomi. Bist du als Kind, du bist halb amerikanisch, bist
genau.
aber in Deutschland geboren.
Genau, geboren und auch die meiste Zeit gelebt. Mein Vater ist Amerikaner und klassisches kaltes Kriegskind und gezeichnet, weil kann ja nichts anderes. Und eben, was man in der Schule immer nebenher gemacht hat und das ging dann nahtlos über, dass ich während meinem Kunststudium schon den ersten Comicband gezeichnet habe für Zuckerfisch. Den dann an die Zeitung geschickt habe, beziehungsweise die mich für ein Special wollten über die Weihnachtsfeiertage. Und ich dann natürlich großspurig behauptet habe, weil mein großes Vorbild die amerikanischen Zeitungscomics sind, ich kann euch jeden Tag eingeben. Worauf sie meinten, ach du, einmal die Woche reicht. Was mir auch das Genick gerettet hat, weil wenn ich das hätte jeden Tag machen, das hätte ich nach einem Monat nicht durchgehalten.
Was waren die ersten Comics, die du gelesen hast?
Die ersten waren wahrscheinlich tatsächlich auch Asterix. Meine Mutter war leidenschaftliche Archie-Comics-Sammlerin. Ich weiß nicht, wer von euch die so kennt.
Im Zweifel Volker.
Aber auf Deutsch gibt's da
die haben sich nicht wirklich durchgesetzt. Und dann
hast du die in Englisch alle gelesen?
Ja,
dann alle.
Na klar. Da habe ich mein Englisch her de facto. Also Archie-Comics auf Englisch gelesen. Und dann natürlich, wie gesagt, die Zeitungsstrips. Also Doonesbury ist ein politischer Strip, den ich sehr liebe. Und dann natürlich die Klassiker, so Calvin und Hobbes und so Sachen. Ja, und das Schöne ist jetzt, dass ich tatsächlich, also der Zuckerfisch ist zu Ende.
Bei uns fällt die Dekoration von den Tapeten. Die Ruhe bleibt, die Ruhe bleibt. Wenn Sie ein schöneres Bild haben wollen, hängen wir das direkt nochmal wieder auf.
Genau.
Auf das Brokat. Ist euch das wichtig, Chef, als
Nö.
Hintergrund?
So, einfach weiter.
Dann pin es wieder dran. Nö, einfach weiter.
So, okay.
Sorry.
Und das Ding ist, was jetzt eben, also der Zuckerfisch war ein autobiografischer Comic. Das waren meine Freunde, ich, zwei sprechende schwule Hasen.
Und das waren die?
Tatsächlich ein Freund von mir, der als Türsteher gearbeitet hat. Und der innen drin wirklich ein ganz liebes Häschen.
Ein schwuler Hase war, ja.
Voll. Und da waren das eben, also diese Privatgeschichten, also mein Patenkind zum Beispiel, für die ist es völlig normal, die ist jetzt 18, dass sie quasi seit sie winzig ist in der Zeitung vorkommt. Und das war damals auf der Kulturseite, das heißt, es sollte explizit nicht politisch sein. Und es war aber einfach toll, weil du alles, was dir passiert ist, quasi da mit rein. Ich weiß nicht, ob du in deinen Fußballansagen irgendwas Privates mit reinmachen kannst, wahrscheinlich nicht.
Naja.
Jetzt ist es ganz on.
Jetzt ist es ganz on, genau. Naja, wenn du 2 Jahre Relegation hast, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als auch was Privates zu sagen. Und der Vorteil an dem Job dort ist ja der, dass man keinen Kardiologen mehr braucht, wenn man den Abend überlebt hat. Aber bei Musik ist natürlich was.
Ja, Musik ist sehr persönlich, ja. Wieso hat es dann beendet? Hast du es beendet oder hat die Stuttgarter Zeitung gesagt, wir können keinen Comic mehr gebrauchen?
Das war tatsächlich, also über die Jahre sind auch die Redakteure um mich rum immer weniger geworden. Den Zeitungen geht es ja auch nicht so dolle. Und ich habe wirklich die ganze Zeit durchgehalten. Und deshalb war das dann, als sie sagten, jetzt ist mal gut, habe ich gesagt, okay, nach 13,5 Jahren, da ist auch völlig okay.
Und Musik war immer parallel oder hast du mit der Musik erst danach angefangen?
Musik ist erst so seit 8-9 Jahren. Ah, ja. Und das Schöne ist, ich habe jetzt aber kürzlich, also ich hatte jetzt quasi 1,5 Jahre Pause und jetzt seit 3 Wochen mache ich für den Tagesspiegel in Berlin. Die kamen auf mich zu und da mache ich für die Mehr Berlin-Beilage samstags jede Woche einen politischen Comic.
Hey.
Explizit über die
Hast
große...
Hast du Protagonisten oder machst du wie eine Cartoonistin bebilderst und kommentierst du das Geschehen?
Na, das war, und zwar explizit ist es die Koalition, die jetzt Berlin regiert, also Rot-Rot-Grün. Mhm. Und das ist quasi da die Obersten, also der Michael Müller, der Bürgermeister, dann Ramona Popp von den Grünen, Klaus Lederer von der Linken. Und das sind kleine Charakter,
die
wohnen zusammen in der WG.
Nein,
ja.
Wie schön.
Und das ist sehr süß.
Und das heißt, du musst ziemlich viel Zeitungen lesen oder gerade Berliner Zeitungen.
Ja,
du lebst doch auch noch in Stuttgart oder
wo? Nee, jetzt bin ich inzwischen in Berlin.
Ach, du bist auch in Berlin,
ja,
dann
genau.
Ist es ja vor der Tür.
Ja.
Ach, da muss ich mal drauf achten.
Schön. Und es ist heiter.
Was? Es ist heiter. Ja. Hast du schon Resonanz bekommen?
Ist tatsächlich Ramona Popp auf Twitter selber gleich am ersten Tag voll drauf eingestiegen, meinte, Klausi, Michi, ihr macht den Abwasch. Und ich hatte der Lars von Törne, der auch für den Tagesspiegel über Comics schreibt, der hatte ganz lieben Artikel am Anfang zur Einführung gemacht. Und eine der Fragen war, ist es schwierig, dass ich das jetzt so an realen Personen orientieren muss? Und ich sagte, na, das musste ich früher in der Stuttgarter Zeitung auch, bloß da waren es meine Freunde. Und das heißt, wenn die nicht zufrieden damit waren, dann konnte ich denen einfach ein Bier ausgeben. Das ist jetzt schwierig. Worauf Klaus Lederer meinte auf Twitter, ich würde auch ein Bier betrinken gehen, so ist nicht.
Sehr gut, sehr also, gut.
Drei Leser habe ich, das
dann
ist
viel
schön.
Erfolg damit.
Danke.
Volker, wie bist du zu Comics gekommen?
Also
dich, wenn ich dich jetzt einen Nerd nennen würde, fändest du das komisch? Oder würdest du sagen, nein, und ich bin auch stolz darauf?
Ich kann es ja rechtfertigen, ich muss mich ja damit beschäftigen, weil ich ja auch davon lebe, weil ich ja noch ein Ladengeschäft habe, sozusagen. Ne? Aber das war eigentlich nur die Entschuldigung dafür, sich auch als Erwachsener noch mit Comics zu beschäftigen. Also so
du bist schon ein Nerd, du warst auch immer ein Nerd.
Ja, natürlich.
Als du lesen konntest, hast du angefangen mit Comics.
Lotto hat es vorhin erwähnt, so in den 70er Jahren, Zack hieß das Magazin, genau. Mit dem ich auch angefangen habe, so mit 6, 7 Jahren und das ist ja nun schon ein paar Jahrzehnte her mittlerweile.
Wir sind ein Jahrgang, das ist...
Ja, haben wir gerade festgestellt, wir sind beide dieses Jahr 50 geworden.
Ja, ich bin 59, ich habe aber auch Zack gelesen in dem Alter, das gab es doch anscheinend.
Das gab es auch lange, in den 70ern. Das gibt es doch immer noch, oder?
Damit und dann kam alles, was dazu kam, von Bessie, Fix und Foxy und wie bei dir auch Disney, Superhelden und solche Sachen. Ja, ja. Und eigentlich hat es nie wieder aufgehört. Ne?
Ja.
Und dadurch, dass man dann versucht hat, tatsächlich das auch so zum Beruf zu machen, davon zu leben, weil du einfach Bock hast, dich mit dieser Materie zu beschäftigen und was machst, was du nicht als Arbeit empfindest. Ne? Und dann habe ich angefangen, auch so ein bisschen Artikel für Magazine und Zeitschriften mal zu schreiben. Oder mach mich jetzt hier halt mit breit.
Ja, sehr schön. Was glaubt ihr, was ist die Schnittmenge von Comic-Fans und Horrorfilm oder Splatter-Film? Was glaubt ihr, ist da die Schnittmenge? Comic-Fans und Horrorfilm.
Das ist ein schönes Venn-Diagramm, das sich, glaube ich, so halb zu 50%.
Also ich bin immer noch ganz geschockt, dass Berlin überhaupt eine Regierung hat. Das wusste ich gar nicht.
Du bist so
Nein, aber ich glaube, die ist relativ groß, die Schnittmenge. Also nach den Büchern, die wir hier vorher gelesen haben.
Es gibt natürlich noch mehr, glaube ich, Horrorfilmfans als Comicfans, aber die Schnittmenge dürfte ordentlich sein.
Dürfte ordentlich sein, ne? Und deswegen kommen wir zu unserem ersten Büchlein heute Abend, bitte. Das ist Survivor Girl von Tauber, Römling und Liersch. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Das ist beim Zwerchfell Verlag erschienen. Und das kostet tatsächlich sein Geld. Das kostet 16 Öcken. Und ich finde, es ist jeden Cent wert, alleine durch das Cover. Sie machen es als Cover, also Sie machen die ganze Form als eine VHS, eine alte VHS-Videokassette.
Ja. Inklusive so. FSK-Logo und Videothekenaufkleber.
Genau,
und
also genau, sagen. Genau. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und die Protagonisten, die kennt man. Vielleicht kannst du da kurz was sagen mit den Toten. Da habe ich über Erlangen neulich Kontakt zu gehabt. Das hat mir überraschend gut gefallen, die Toten.
Der Ingo Römmling ist ja dabei, der als Autor ist, genau. Und die Toten, die hier auch hinten bei uns stehen.
Ja.
Genau. Naomi möchte auch was dazu sagen.
Zwerchfell ist ja mein Hausverlag, wo auch meine Comics erschienen sind. Und ich finde, Ingo ist, also behaupte, wir haben so viele tolle Zeichner in Deutschland, aber ich würde sagen, Ingo ist der Beste zurzeit.
Ja. Können wir gleich noch was zu sagen? Vielleicht wollten wir erstmal den kleinen Film gucken, in dem uns der Survivor Girl vorgestellt
hat. Sehr gut, dann wisst ihr wenigstens, wovon wir sprechen.
Ja?
Selfie mit Zombie und Serienkiller. Für Survivor Girl Phoebe eine der leichteren Übungen. Zu Beginn des Sommercamps stellt Phoebe fest, dass sie sich nicht in bester Gesellschaft befindet. Doch Serienkiller Helmut sorgt für Abhilfe. Und bringt einfach alle um. Christopher Tauber und Ingo Römmling schufen mit Survivor Girl einen klassischen, chronologisch erzählten Comicstrip, der unter Mitwirkung von Kim Liersch beendet wurde. Doch statt in einer Tageszeitung erschien Survivor Girl zunächst im Internet. Aber jetzt liegen die Strips mit den vielen Anspielungen auf Horrorfilme in Papierform vor. Nach dem verlegerischen Motto, wenn im Internet kein Platz mehr ist, kehren die Comics in die Bücher zurück.
Du sagst wirklich, er ist der Beste, den wir haben hier?
Im Moment würde ich sagen, auf jeden Fall. Also er zeichnet ja auch Star Wars Comics, er macht seine schöne Serie Malcolm Max. Und der kann, also das Schöne ist, dass er auch alles kann. Also eben von diesen Steampunk-Geschichten bis zu so einer Strip-Sache. Und dass er sich da auch nicht zu schade ist und sagt, was soll ich damit, sondern dass er sagt, nee, das ist genau so ein Format, möchte er zwischendrin mal raushauen.
Darf man sich das trauen zu sagen, das ist im Moment der beste deutsche Zeichner?
Ja, also auf jeden Fall ist er auch einer, der eben international arbeitet, der eine eigene Albenserie hat, der unheimlich viel macht. Es hat ja leider dazu geführt, dass er selber nicht die Zeit hatte oder die beiden, diesen Survivor Girl richtig zu Ende zu führen. Deswegen haben wir am Ende da ja so einen Zeichnerwechsel. Sie haben ja eine Manga-Zeichnerin. Kim Liersch noch dazu genommen, die dann sozusagen das Ende gemacht hat, weil der Römmling tatsächlich so viel zu tun hat und so begehrt ist, dass er ihm tatsächlich die Zeit fehlte. Was auch der Grund ist, dass es mit der Serie jetzt leider erstmal nicht weitergeht, was ich auch schade finde.
Ja, aber ich darf was sagen, auch wenn ich die Kollegin Liersch ganz toll finde, was die kann.
Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst und stimme dir zu wahrscheinlich.
Du stimmst mir zu, nämlich das Ende,
das ist ein Stilbruch. Dieses Ding.
Ja, dass es ein Stilbruch ist, ist ja klar, das darf man ja vielleicht auch. Ja. Aber ich finde, die Geschichte ist auf Seite 73 zu Ende. Die hört auch wunderbar auf mit der Pointe. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit um den Störfaktor Schlampe. Und jetzt unabhängig von dem Stilwechsel, hätte ich den Rest gar nicht gebraucht für die Geschichte. Ja,
stimmt. Er ist ja aber auch völlig anders. Er ist nicht nur vom Zeichenstil, auch vom Aufbau der Panels und der Art ist es halt völlig anders. Ja, man kann es natürlich, es wird ja in dem Buch so ein bisschen erklärt, dass es ja so eine Art Rückblick oder Traum vielleicht sogar ist. Insofern darf der Stil ein bisschen anders sein.
Ja, ja.
Aber stimmt, es wäre vielleicht gar nicht unbedingt nötig gewesen.
Es wäre, glaube ich, nicht nötig gewesen.
Na, aber es gibt im Ganzen, finde ich, noch so eine Twilight Zone-Ebene dazu, also noch ein bisschen mehr Tiefe fast. Also, aber du hast recht.
Ich finde es eine geile Idee zu sagen, so mein neues Album habe ich dann auch nicht fertig gemacht, aber Mick Jagger war netterweise im selben Club Robinson. Und beim Tindern haben wir uns kennengelernt, dann hat er das gemacht, so wahrscheinlich. Aber ich wollte noch sagen, das VHS-Cover, ist das auch schon eine Anspielung auf Sham 69, If the Kids Are United? Kennt keiner, ne? Deswegen habe ich das gesagt. Das war so eine Band, die man in den 80er ganz gut fand.
Ich würde es denen zutrauen, weil die, glaube ich, eine Menge Zeug kennen. Also auch
Stefan Dinter hat das Cover und die ganze Gestaltung gemacht und der weiß das alles. Da kannst du von ausgehen.
Okay, also ja, weil das ist mir so aufgefallen. Ich fand es auch cool. Ich fand es vor allen Dingen cool, weil es diese kleinen Strips sind. Also man kann die Seiten, also die Geschichten auch alleine sehen und alleine lesen. Und dann ist es auch okay. Man muss jetzt gar nicht das Buch als Buch lesen, sondern man kann es auch wirklich so nehmen.
Das stimmt, das funktioniert beides.
Genau, also wie so typisch in der Zeitung früher, wie das so in Amerika war, mit diesen eine Seite Comics und immer nur von links nach rechts. Und das ist dann die eine Geschichte von, was weiß ich, Peanuts.
Ich habe da mal eine Frage an euch und auch auf allen an dich, weil du auch Künstlerin bist. Dein Zuckerfisch, war das auch digital hergestellt oder mit Tusche?
Das war anfangs Tusche und zum Schluss, also über die Jahre, habe ich den wirklich auch direkt am Rechner gemacht.
So. Und da muss ich bitte mal fragen dürfen, mit diesem direkt am Rechner, das ist für mich ein absolutes Buch mit 7 Siegeln. Hier ist ja auch dieser sehr feine Pinselstrich. Mhm. Wie geht das mit dem Computer?
Zauberei. Es ist wirklich, also weil anfangs eben, wir haben von anfangs noch analog gearbeitet, das dann liebevoll eingescannt und dann noch mit der Maus dran rumgeknuspert, geht gar nicht. Und jetzt aber inzwischen kannst du den Unterschied nicht mehr sehen. Es ist wirklich, es ist
Was hast du Wahnsinn. Denn da für Werkzeuge? Du hast einen Monitor und malst da drauf?
Es kommt drauf an, wen du fragst. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ganz viele Zeichner haben ein Tablet. Und das ist ein bisschen abgefahren, weil du zeichnest hier und schaust hier auf den Bildschirm. Das heißt, du musst dich ein bisschen
rangebracht.
Aber wirklich, aber einige der besten Illustratoren Deutschlands, die machen das und die sagen, ich brauch's nicht anders, das geht. Ich kann das nicht, ich bin zu trottelig dafür. Ich habe tatsächlich einen Bildschirm, wo du direkt auf den Bildschirm draufmalst, also quasi wie rückbeleuchtetes Papier, zack, fertig.
Darf ich mal fragen? Und die Stifte?
Ja.
Die Stifte?
Ja.
Sind das...
Was? Plastestifte. Also es ist alles Plastik und du hast
und du hast aber ganz dünne Pencils und dicke und du kannst dünne, dicke Striche.
Genau, und du kannst alles einstellen, du kannst Sachen einstellen, die du echt nicht machen kannst. Also du kannst mit Bleistift auf Ölfarbe draufmalen und alles, das ist herrlich.
Das ist natürlich eine super Sache.
Klar.
Seit wann, darf ich mal ganz naiv fragen, seit wann kann man das, seit wann gibt es das, diese Technik? Wer hat die entwickelt und warum? War das selber ein Comic-Künstler?
Das waren die netten Leute in Amerika, die sich da die Software zusammengedingselt haben und da Rücksprache gehalten haben.
Also, Silicon Valley anscheinend.
Ich würde mal sagen, ja.
Also war es nicht UPS, also wenn man unterschreiben muss?
Das, ja. Die haben wahrscheinlich damit angefangen.
Also ich, du hast völlig recht. Also ich das mit über Ecke kenne ich noch vom Radar früher, in den 80ern bei der Bundeswehr, dass man da was gezeichnet hat und da hat man es gesehen. Aber ich stelle immer fest, wenn ich bei UPS unterschreiben muss, dann guckt mich der Typ immer so an, dann gucke ich auf diese Unterschrift und denke mir so, ja, wenn ich dem jetzt sage, ich habe eine schwere Gehirntransplantation hinter mir und die rechte Hälfte meines Körpers gehört mir gar nicht mehr, dann sagt er, okay, dann lasse ich es gelten. Aber ich finde das unglaublich schwierig mit diesem Medium, darauf was zu zeigen. Da muss man sich doch umgewöhnen.
Ja. Oder nicht? Man muss sich auf jeden Fall umgewöhnen, weil die Oberfläche ja auch eine ganz andere ist. Weil du hast eben, aber es gibt inzwischen, also sie kommen auch den Künstlern so entgegen, du hast inzwischen kleine Matten, die du drüber legen kannst und so, damit du die Haptik hast. Natürlich, Stift und Papier ist immer noch das Schönste, was du dann quasi, wenn du dich mal erholen willst, gehst du dann dahin. Aber du kannst inzwischen alles damit machen und du hast dich schnell umgewöhnt, eben weil sie darauf eingehen.
Und darf ich mal fragen, weil ihr euch auskennt, gibt es da irgendwie innerhalb der Szene, ich weiß nicht, Animositäten oder sagen die, die nicht digital arbeiten, also nur sagen die, unsere Kunst ist jetzt irgendwie mehr Kunst? Gibt es da irgendein Theater
also
bei euch?
Also bestimmt. Also bei uns im Atelier zum Beispiel, ich sitze mit Reinhard Kleist und Marvel und Phil.
Ach, mit Marvel und Phil, wie schön.
Genau. Ja, und ich sitze da aber und zum Beispiel Phil, der macht das alles noch von Hand. Wegen dem, wir mussten gegen ihn 8 Jahre lang kämpfen, dass wir überhaupt Internet im Atelier haben jetzt. Und da gibt es also ein großes Hallo. Wir dürfen auch nur ganz leise Rechner haben, die man nicht hört, weil darf eigentlich gar nicht auffallen, dass da Elektronik im Haus ist. So, also es gibt schon Meinungen, sage ich jetzt mal.
Ja, Meinungen. Ja. Aber du bist dankbar, du sagst, er hat es vereinfacht.
Ich kann so
du sagst aber auch, wenn ich mich ausruhen will oder erholen will, male ich mal wieder schön auf ein Stück Papier.
Ja, das sage ich jetzt so. Und dann sitze ich da und habe was gemalt und kann keine 17 Schritte zurückgehen und dann ist das Bild versaut. Also das ist auch nicht wirklich Erholung.
Das kann man alles. Ne? Ja. Das ist schon faszinierend.
Das ist so toll.
Das ist schon faszinierend. Ja, toll. Also ich hab's, ich liebe es. Ich bin jetzt nicht ein Riesen-Horrorfilm, aber natürlich kennt man die bekannten Dinge. Also sowieso, klar, Psycho von Hitchcock sowieso ist eine Hommage.
Aber die tauchen schon tief ein. Also da sind ja auch viele Fußnoten und Anmerkungen immer unten drin, zu welchem Film man sich das bezieht. Also das ist nicht nur bei den 2, 3 wie Halloween oder Freitag 13. oder Freddy Krueger, die jeder kennt. Da wird schon sehr, sehr speziell.
Ich finde aber Freddy Krueger sehr sympathisch in dem Buch.
Sehr sympathisch. Ja. Also, ich finde auch den Massenmörder extrem süß. Helmut. Ja. Er heißt Helmut.
Er heißt Helmut.
Aber Freddy Krueger, das Pizzagesicht, aber das fand ich schon, ehrlich, sagt das mal einer.
Ja, also. Na, das haben sie schön gemacht, in der Tat hier unten mit Fußnoten. Und du hast praktisch wie so ein Audiokommentar, wirklich auf einer DVD oder auf einer VHS damals, mit dem Audiokommentar der Künstler. Das ist ein sehr originelles Ding. Das ist total süß und liebevoll und wirklich hervorragend gezeichnet.
Ja.
Und die Pointen zünden nicht alle, aber viele zünden sehr gut. Und ich habe das voller Freude gelesen. Ja. Und du auch, Digge.
Ja, ich fand es, ich hatte es auch, hat mich ein bisschen auch an Mad erinnert, die ja auch mit sehr vielen Anspielungen und so gearbeitet haben, so in den Titelstories.
Und das ist das Schöne dran.
So,
genau,
manchmal eben werden so, Entschuldigung, so dumme Fragen gestellt, auf die es dann sehr dumme Antworten gibt. Das ist sehr schön im alten Mad-Stil gehalten.
Ja, das sagt er auch hinten im Abspann. Er ist ein riesen Mad-Fan und hat immer schon die Filme gesehen, bevor sie überhaupt gesehen hat. Das ging mir genauso bei Mad, wenn es diese ganzen diese Parodien der Filme gab. Weiße Hai und so, das habe ich alles nicht gesehen. Das kannte fast alles aus Mad. Und als ich die dann wirklich mal gesehen habe, habe ich gedacht, scheiße, Mad war besser. Ja. So war's. Und er ist halt auch so ein Fan und er wollte gerne auch mal sowas machen in dem Stil. Und ich finde es extrem gelungen.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, well done, Christopher Tauber. Und
well done. Können wir empfehlen, alle vier hier, ne?
Du und auch, Holger. Als Crossover-Titel für alle. Wir wissen, unter unseren Zuschauern gibt es einige Film- und Horrorfans, also, die sonst vielleicht keine Comics lesen. Ja, den solltet ihr euch mal wirklich reinziehen.
Genau, die Tiefe der Insider-Witze hier drin ist extrem. Ja. Also.
Ja, aber in der Tat funktionieren die einzelnen Strips und Pointen auch so, wenn man jetzt nicht die große Cineastin ist oder die große Horror-Freak-Fanin ist, weil es wirklich sehr lustig und sehr gut gemacht ist und wirklich toll gezeichnet. Also ich bin ganz begeistert. Ja, liebe Freunde, wir kommen jetzt schon als zweiten Titel zu einem. Der Titelheld ist der absolute Klassiker. Seit 1949, Film ab bitte.
Lucky Luke, der bekannteste Comic-Cowboy der Welt, übernimmt mal wieder einen schwierigen Job. Da ist es, das von vielen lang erwartete, reguläre neue Album vom bewährten Zeichner Ashté. In Das gelobte Land überredet Jack Loser den alten Freund Lucky Luke, seine ostpolnische Familie nach ihrer Transatlantiküberquerung in St. Louis abzuholen. Die Auswanderer wollen nach Montana und Lucky Luke soll sie im Planwagen sicher dorthin bringen. Überfälle und feindliche Indianer sind allerdings weniger schlimm für den Lonesome Cowboy als die Fürsorglichkeit der jüdischen Mamme. Cartoonist und Autor Jules hat zum ersten Mal eine Geschichte für Lucky Luke entworfen. Und in Frankreich damit gleich ins Schwarze getroffen.
Ja, ich bin natürlich Lucky Luke Fan, seitdem ich eins in der Hand hatte, weil ich bin ja sozialisiert mit Bonanza, die Leute von der Shiloh Ranch, Big Valley. Ich war die komplette Western Soap Opera Fan. Karneval auch immer als Cowboy. Ich wollte Indianer nicht sein, weil ich ein Junge sein wollte. Indianer hatten die langen Haare, war mir zu weibisch. Ich war immer ein Cowboy, also deswegen habe ich das auch von Anfang an gelesen und war immer fasziniert damals von Billy the Kid und von den Daltons, bis ich dann auch wirklich mal kapiert habe, dass es auch tatsächlich immer historische Figuren sind oder in der Regel, ne? Also die verifiziert sind, die es auch wirklich gab. Und jetzt haben die sich was getraut, der Szenarist, der Jules, der ja auch lange Jahre Lucky Luke-Fan war und immer auch die historischen Persönlichkeiten und bla und die Bezüge sah und las, der hat sich jetzt wirklich getraut, orthodoxe osteuropäische Juden in den Wilden Westen zu schicken. Und wir haben sehr viele köstliche kleine Pointen mit koscher und nicht koscher. Und ich finde es auch wirklich gelungen,
ja,
wirklich sehr gelungen und bin gespannt auf euren Eindruck von dem Band.
Ich fand den klasse.
Ja.
Ich fand den echt super. Und es ist also genau wie jetzt in dem kleinen Film erklärt wurde, weil ja immer so viele historische Hintergründe dabei sind. Also es sind so einige Sachen dabei, wo man, und das ist ja das Ideale, was so ein Comic eigentlich will. Also er ist extrem unterhaltsam, man lernt was und, weil wir jetzt in der Zukunft leben, man kriegt sofort Bock, dann Sachen nachzugoogeln, weil da werden ja einige Theorien auch aufgestellt und so, wo man sagt, ist das tatsächlich ein Ding? Ist das was, worüber Leute spekulieren? Ich schau's mal nach.
Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil so ging's dem Heli, also mir, von wegen, weil ich das auch googelte, dass da immer über den Morris, dass da immer so viele historische, wichtige Fakten sind. So, ich blätter hier rum. Ach genau, junger Freund, Chris, wo bist du? Du kannst noch mal zu der dicken Tante bitte kommen. Ich blätter hier rum, Einwanderer, Einwanderungsbehörde, auf Seite 10. Hier oben, ja genau, ich muss lieb mal eben hier das zeigen. So, um dem Elend und der Verfolgung in Russland, Polen und ganz Osteuropa zu entfliehen, wandten sich immer mehr zahlreicher diesem neuen gelobten Land zu. Jetzt sagt er hier, der Vorname ihres Sohnes, Mrs. Einstein, und sie sagt Albert. Und da unten haben wir ein kleines Kind, was exakt aussieht wie Albert Einstein. So, jetzt wusste ich aber, Albert Einstein ist doch in Ulm geboren. Und wir haben hier 1869. So, dann habe ich weitergelesen, also auch sein Vater ist gebürtiger Stuttgarter oder was auch immer, also das ist alles sehr deutsch mit Herrn Einstein. Vielleicht kann mir einer von euch erklären, warum sich dann so eine Pointe da verirrt und mich an der Nase rumführt, dass ich kurz versucht bin zu denken, weil Albert Einstein ist, glaube ich, in Amerika auch gestorben und hatte die Staatsbürgerschaft auch. Und ich plötzlich dachte, wie war das gar nicht Ulm? Ist der eingewandert und der war doch gar nicht so alt? Warum ist dann so eine Pointe drin, die mich auf die falsche Fährte leitet?
Da sind einige solche Sachen drin. Also ja, ne? Du hast direkt auf derselben Seite, glaube ich, noch den Sigmund Freud, der da auch in Analyse.
Ja, Marx Brothers sind auch da. Ja, Hollywood, wir mögen keine Komiker.
Also ich mag das ja auch. Ich finde die Anspielungen ja auch schön und die gehören ja auch bei Asterix und bei Lucky Luke immer irgendwie mit dazu. Aber es ist hier fast manchmal schon ein bisschen zu viel, fand ich. Also zum Beispiel, wir haben hier, ich habe mir das sogar auf dieser Seite, die du gerade aufgeschlagen hast, auf einer einzigen Seite haben wir Albert Einstein, die Marx Brothers, Gotham City, Bill Gates und Harry Potter.
So ist es,
ja. Und da haben wir langsam auch mal so einen Overkill an kleinen, netten Anspielungen, finde ich. Und die sind nicht immer sinnvoll oder manchmal sind sie einfach nur so da. Ne? Und da ist es dann manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel.
Ja, weil schön fand ich zum Beispiel, weil dann wird es später erklärt, dass zum Beispiel Buffalo Bill und einige dieser berühmten Persönlichkeiten alle jüdisch waren.
Ja, das finde ich auch wieder interessant. Das aber das ist genau meine Irritation. Genau. Ja. Da sind dann Informationen, die wirklich tatsächlich faktisch sind und nicht postfaktisch. Dann sind natürlich super Gags drin, da freue ich mich auch drüber. Ich weiß aber nicht, wie ich so ein Band dann lesen soll, wenn ich eigentlich denke, alles, was die mir erzählen, ist vielleicht,
wahr. Alternative faktisch. Also was mir aufgefallen ist, also als ich das gelesen habe, es gibt ja auch eine Anspielung auf Star Wars, wo dann die Mutter, die Mame plötzlich sagt, ich bin deine Mutter und Lucky Luke hat einen Albtraum. Genau,
Luke, ich bin deine Mutter.
Mame. Genau, oder deine Mame, genau. Ich habe da gedacht, jetzt verstehe ich, wieso man mir bei Asterix so viel Freiheiten gelassen hat, weil ich dachte mir, da geht auch ein bisschen rum. Was mich da ein bisschen gestört hat, ich find's auch sehr gelungen, aber ich fand es ein bisschen schade, dass die Tora, die sie bei dem Indianerstamm bekommen, eigentlich schon...
Spoiler warning.
Ja, aber so, ja. Es ist so, ich hätte eigentlich gedacht, dass sie dann, weil es wird nicht erklärt, wieso die da ist. Und ich habe es nie verstanden.
Ja, und das wollte ich dann eben, aber das ist der Moment, wo ich sagte, okay, das werde ich jetzt nachher mal nachrecherchieren.
Ja,
und? Weil ich, und ich kann nicht.
Also, weil ich hätte jetzt gedacht, ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass da jetzt so irgendwann was kommt, dass sie in der Atacama-Wüste schon vor vielen hundert Jahren auf der Landebahn was bekommen hätten, so Richtung Roswell, Erich von Däniken, die Götterastronauten, dass sowas noch kommt. Und das kam dann aber nicht. Also ich fand es so, zum Ende hin war sehr viel gute Laune und wenig Abenteuer, was ja nicht so grundsätzlich nicht schlecht ist. Unser aller Leben verläuft ja eigentlich auch hauptsächlich über gute Laune. Aber da habe ich nur gedacht, das hat mich ein bisschen gewundert, weil es eben zu Anfang so viele Anspielungen gab und auch so mal gewagte falsche, wo man eben sagt, gut, dann ist er halt jüdischer Abstammung, aber er kommt nicht wirklich daher. Das fand ich nicht, also das, da hätte ich gedacht, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen vielleicht.
Wo du die Freiheiten erwähnst, die du da auch hattest, also es gibt ja anscheinend doch dann Grenzen bei den Freiheiten. Ich habe dann so ein Interview mit dem Autor Jules gelesen, wo er dann eben sagt, es gibt eine Szene darin, wo das eine Mädchen sagt, Mama, warum trägt der Sheriff einen Stern?
Ja.
Und der Autor wollte eigentlich sogar daraus einen gelben Stern machen.
Das war dann doch
too much. Und da haben sie dann irgendwann nochmal gesagt, das ist ein bisschen zu heftig. Und vor allen Dingen, es hat ja auch in der Szene in dem Sinn, also jeder versteht die Anspielung, aber es passt, es macht eigentlich keinen Sinn.
Es macht eigentlich keinen Sinn und ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen geschluckt. Also ich gebe es weil wir Deutschen da eh so sehr.
Also selbst so bei dem Stern schluckt man ja noch. So selbst so bei dem trägt einen Stern schluckt man ja vielleicht.
Sag mal, der Morris hat ja bis 77, bis zum Tod von, heißt er nicht Goscinny oder Goscinny? Habe ich immer gesagt, wie heißt der?
Goscinny, glaube ich.
Goscinny? Ja, der war ja auch jüdischen Glaubens, sagt der Julia in dem Interview, was ich auch las.
Ja.
Und ich finde es toll, jetzt in diesem Jahr mit der Thematik auch wirklich um die Ecke zu kommen. Ich finde es super und ich finde es auch wirklich gelungen.
Ja, es muss auch sein. Ich meine, es ist alles mögliche parodiert worden da. Jede Figur, jede landestypische Art, die in den Wilden Westen eingewandert ist. Nur die Juden hat man dann halt jetzt immer vorsichtshalber vielleicht außen vor gelassen. Jetzt macht man die halt auch mal und man benutzt auch ein paar Klischees.
Und, ist doch in Ordnung. Und es funktioniert. Also weil eben, also es gibt diesen einen Moment eben den Joke mit dem Plan. Aber alles andere sind eigentlich Sachen, die total süß sind.
Finde ich auch.
Also finde ich echt gut gelöst. Ja.
Das ist tatsächlich eine entspannte Geschichte. So.
Ja, finde ich auch gut. Was mir prinzipiell immer so auffällt, der Lucky Luke, der hat selber doch überhaupt keinen Comic Relief, oder? Der ist immer nur Lonesome Cowboy. Also die Pointen passieren.
Er sieht
passieren.
Super aus für sein Alter.
Er sieht super aus. Er hat ein geiles Pferd, einen tollen Hund.
Ja. Aber der Hund ist aber nicht dabei, oder?
Bei dem nee, der ist nicht hierbei.
Er hat ja auch mit dem Rauchen aufgehört.
Bitte?
Ja,
er hat ja mit dem Rauchen aufgehört. Stimmt, jetzt aufgehört. Hat er nur noch so ein Ding im...
Dafür habe ich ja leider die Hommage geliebt von Bonhomme, der Mann, der Lucky Luke erschoss. Der erzählt uns praktisch, warum er nicht mehr geraucht hat, weil er die ganzen Comic lang auf der Suche nach Tabak ist oder nach was Rauchbarem. Aber ich, also zu meiner Zeit hatte der noch die Fluppe auf der Unterlippe.
Also wer es nicht mitbekommen hat, irgendwann hatte der Verlag selbst beschlossen, dass also Lucky Luke keine Zigarette mehr im Mundwinkel hat, sondern nur noch einen Grashalm kaut seit einiger Zeit, weil das einfach ja korrekter war sozusagen. Ja,
Veganer.
Besseres Vorbild?
Veganer, ja.
Das nicht, er legt ja einen Hasen.
Hör mal, in dem Interview, was du auch ja las, oder was, anders muss man sagen, du liest ja eh alles, was ich auch las mit Jules und auch der Ashdé hat da auch mit in dem Interview gesprochen und Ashdé sagt wirklich, also der Zeichner, dass er so ein bisschen irritiert ist, dass er das Gefühl hat, dass er Mitglied bei den anonymen Comiczeichnern ist. Verkaufszahlen hin oder her und dass ihm das nach 30 Jahren doch langsam auch mal ein bisschen wehtut. Also, wie er sagt es selber, also ich frage dich, aber ist das wirklich, ich meine, so ein Klassiker, so ein Bestseller und Ashdé hat nicht den Namen, den er verdient
als Künstler? Er hat halt eine bekannte Figur von jemand anders übernommen. Also der Morris ist ja jetzt Anfang der 2000er Jahre, glaube ich, gestorben. Er führt die Serie weiter, er führt sie auch in dem Stil weiter. Also so ein bisschen ist er halt der Nachfolger oder ja, ob vielleicht eher imitiert ist, ist vielleicht zu viel gesagt. Aber ist ja klar, also es ist halt nicht seine eigene Figur und viele verbinden, glaube ich, Lucky Luke und Asterix immer noch mit ihren Schöpfern. Also Uderzo, Goscinny oder Morris halt.
Ja.
Insofern, ich glaube, wenn er wirklich selber mehr im Rampenlicht stehen möchte und sich einen Namen machen möchte, dann muss er eine eigene tolle Figur erfinden.
Verstehe, vielleicht. Das ist der Grund. Ja, ja. Ich denke, du wirst recht haben.
Oder aber es klingt ein bisschen frustriert, das stimmt, das wundert mich auch. Denn er hat ja nun eine sehr große, gut laufende Serie übernommen.
Ja, ja. Hm. Aber du hast natürlich recht, wenn es nicht originär von ihm ist, kann er irgendwie die Lorbeeren nicht so richtig für sich...
Ja, oder beziehungsweise auch, jammern, auch wenn er den Stil identisch
übernimmt. Ja, wir müssen auch jammern, ja, sowieso. Komm mal, das ist nichts von uns. Aber zum Glück konntest du viel von dir reinbringen. Nein, wirklich. Also wir haben auch ein bisschen was reingeschummelt. Das ein oder andere kölsche Lied ist bei uns auch drin.
Also es gab ja schon mal einen Asterix auf Hamburg gespannt. Eins, der war irgendwie anders. Da kam nicht so viel Digger und all da drin vor, glaube ich.
Das also du hast schon einiges Leute, da drin runter, untergebracht.
Also meine bei mir war das, ist das Problem, dass das, ich hatte immer gehofft, weil ich kenne das, wenn man Werbung macht, dass man teilweise so kleine Programme kriegt, wo man direkt quasi in das Scribble reinschreiben kann. Das hat den großen Vorteil, dass du eben weißt, wann du Digger und Alter wiederholst. Und hier war das so, dass sie gesagt haben, nee, das ist ganz einfach, du musst nur die ganzen Sprechblasen nummerieren. 52 Seiten, das sind so 2600. Ganz einfach, kurz die nummerieren, was so ein unglaublich kreativer Vorgang ist. Und dann schreibst du es einfach runter. Und ich habe halt immer so mit dem Heft in der einen und Computer auf der anderen immer geguckt, wo Digger und Alter sich wiederholen. Aber letztendlich war es so, erst als der Grafiker die ersten Seiten geschickt hat, konnte man wirklich sehen, dass es sich nicht so oft wiederholt. Aber es war schon von vornherein klar, dass Digger, Alter und Diggi einmal pro Seite auftauchen müssen.
Ich habe eine Frage, bist du des Französischen mächtig?
Weil ich im altsprachlichen Gymnasium war, wo ich sehr viel mit angebe, kann ich sagen, ich küsse auf diese Art und Weise, aber...
Oh, ich auch. Nein, weil es ist so, wir haben ja die Simpsons auf Kölnisch gemacht, also auf Rheinisch, auf Kölsch, dank der Monika Salchert, die Native Speaker ist. Ich bin aus Gummersbach, ich kann aber auch kein Kölsch. Ist so. Aber ich hatte halt einen berühmten Namen, deswegen hat Panini sich natürlich gefreut, wenn der Heller von Sindor. Egal. Ich habe mich auch gefreut, dass wir es machen durften. Aber jetzt so, wir haben es dann Kölnisch gemacht und ich habe festgestellt in den Blasen, dass das unglaublich gut funktioniert. Dass es einen unglaublichen Charme hat und hatte dann plötzlich das Gefühl, dass es in Rheinisch dem Amerikanischen viel näher ist, als das Hochdeutsche ihm ist. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob du auch das Gefühl hast, dass durch diese Dialektfärbung es einen ganz anderen Charme bekommt, als wenn es Hochdeutsch da steht.
Also bei mir war es eigentlich so, dass als die mich gefragt haben, ich einfach gedacht habe, so das Ziel muss sein, dass man so diese Zeichnung aus den 60er Jahren mit diesen niedlichen Knollenmännchen halt in so einer Sprache hat, die irgendwo zwischen der letzte Lude oder Rocker oder so ist, dass man wirklich sagt, dann knallt es so. Und wir haben auch die ersten Bilder, die wir so ausgesucht haben, um an die Presse zu gehen, sind einfach so Bilder, die eben wirklich dann auch so sehr drastisch sind. So. Und ich fand das eigentlich ganz lustig so. Und das Blöde war immer, dass ich im Grunde genommen so ein bisschen fast schon Buchstaben zählen musste, damit ich wollte ja auch, dass die, wenn einer schreit, dass es dann auch genauso groß ist. Das heißt, ich musste ein bisschen gucken, dass die Sprechblasen gleich sind. Das hast du tatsächlich, wenn du für Werbespots oder so sowas machst, wo du direkt in die Sprechblase reintippen kannst, da siehst du natürlich gleich, ich lösche den Block und schreibe den wieder rein. Und dann merke ich, wenn es zu viel oder zu wenig ist.
Bist du eigentlich Französisch, Volker?
Nein.
Nicht, also du liest die Comics dann, also Asterix oder ja. Lucky nicht, auf, nicht im Original.
Ich lese gerne amerikanische Comics im Original, aber bei Franzosen hört es auf. Das machst
du
aber schon
auf, ne? Dann weißt du aber auch, wenn was gut oder schlecht übersetzt ist, ne?
Bilde ich mir ein. Naja, du musst natürlich dann immer die Mühe machen, auch wirklich zu vergleichen. Einiges erkennt man natürlich, wo es holprig wirkt. Das geht auch bei Filmen oft so. Dann guckst du nochmal nach oder wechselst mal schnell auf die andere Tonspur, um dich zu vergewissern, was da im Original war. Ja, ja, wenn man halt kurz stutzt sozusagen.
Aber man merkt, finde ich zum Beispiel gerade bei Filmen oder bei diesen typischen Daily-Sitcom-Geschichten, merkst du auch, wenn irgendein Übersetzer den Wortwitz nicht verstanden hat, es wörtlich übersetzt. Ja. Und so. Und ich meine, das ist natürlich der Vorteil, wenn du mit einem Buch zu tun hast. Du hast einfach auch die Zeit. Du musst jetzt nicht für die nächsten 300 Folgen How I Met Your Mother unbedingt alles sofort übersetzen, sondern du hast eine gewisse Zeit, das zu machen. Und für mich war es gut, das relativ frei machen zu können, weil ich eben auch wollte, dass es trotzdem Informationen gibt, die dabei sind. Mich hat zum Beispiel bei Asterix bei den Briten immer gestört, dass der Moment, wo die Beatles auftauchen, jemand sagt, ja, das ist eine Band, die bei uns relativ populär ist. So. Und man sagt, hey, Beatles sind auf der ganzen Welt populär. Und da habe ich denen ja auch gesagt, also auf Lateinisch dann, dass er kennt den aus dem Theatrum Stelle, also aus dem Star Club, kennen die den dann schon. Genauso wie ich den Elbtunnel in Hamburg eingebaut habe, als den Euro-Star-Tunnel und so weiter. Also,
ja, deine Barmbek Boys hast du auch untergebracht.
Genau.
Mit Barmbek Palace als Buckingham Palace. Nein, du hast schon, genau, du warst sehr tapfer.
Und Barmbek Palace haben wir immer, wenn ich in London am Buckingham Palace vorbeifahre, habe ich immer so einen Film gedreht. Ich habe sogar mal einen Taxifahrer gefragt, der selber nicht gut Englisch sprach, ob das der Barn Buckingham Palace ist. Und der dann so, oh, yes, so, der hat irgendwas erzählt. Und genau, so. Der hat mir erzählt, dass es irgendwo in Bukarest einen viel schöneren Palast gibt. Das habe ich gar nicht mehr gefilmt. Ich wollte
so,
nur,
Naomi, sprich.
Ich wollte nur ganz kurz, weil da ist ja in dem Band ist ja dieses Ding zwischen, dass die Briten anders sprechen. Das ist ja explizit eine Pointe. Ich bin jetzt nicht so in dem Hamburg drin, dass ich da gesehen hätte, dass du den Dialekt gewechselt hättest zwischen den Galliern und den Briten. Weil die sprechen ja alle das Gleiche.
Die Wortstellung verändert, also die,
Die
Wortstellung. Ich habe das so ein bisschen gemacht. Aber ich habe genau im Original ist es auch so, dass es dann irgendwann aufhört. So. Ich habe das so ein bisschen so sanft landen lassen, weil dieses isn't it, diese doppelte Verneinung, das gibt es im Deutschen eben nicht.
Ja.
Und das war eben so, dass ich fand, am Anfang kann man es ein paar Mal machen, damit die Leute, die jetzt wirklich so Hardliner-mäßig reingehen und sagen, hat er das auch begriffen, dass man sagt, ja, habe ich schon begriffen, aber für mich war das kein unterhaltendes Element. Das hat es eher so ein bisschen holprig gemacht. Deswegen habe ich das so seicht ausklingen lassen.
Ich kann nur bestätigen, dass das sehr kommt. Ich fand das extrem anstrengend und kompliziert, diese Übersetzung. Gerade auch mit immer diesem Blick auf die Sprechblasen, dass du versuchst, die Größe beizubehalten und kannst gar nicht.
Das klingt so doof, weil du hast wirklich eine stupide, weiße Seite.
Es ist extrem anstrengend. Es wird schlecht bezahlt und es ist extrem anstrengend.
Und vor allem das Schlimme ist, wenn du denn noch Akzent schreibst, dann hast du, ich habe dann festgestellt, auf dem Laptop hatte ich ein anderes Schreibprogramm als auf meinem Rechner. Ich konnte mir das also selber zwar mailen, aber ich konnte es nicht mehr öffnen. Dann habe ich das an die Frau meines Gitarristen meiner Band geschickt, weil er sagte, ich glaube, die hat das. Die hat das dann rauskopiert und mir in Plain Language als Fließtext per Mail zurückgeschickt. Und da waren schon wieder zwei Autokorrektoren dabei. Und jetzt, um es einmal zu erklären, Alder und Adler. Ne? Also ich glaube, ich habe, ohne Scheiße, ich habe 10-mal so lange daran gebraucht, diese verdammte Autokorrektur nochmal durchzunehmen, wo wieder ein roter, wenn nicht genügend rote Kringel drunter waren, habe ich schon gedacht, jetzt hat er mir wieder alles kaputt gemacht. Und dann musst du wirklich wieder, dann musst du den anderen Rechner wieder anmachen, dann musst du darauf gucken, weiße Seite, das war so.
Das Problem hatte ich zum Glück nicht. Die Arbeit hatte eher die Monika mit der Computerei.
Kannst nicht machen, Adler, klingt doch auch toll.
Gut, wir kommen zum Resümee, dass der Jules ein guter Autor ist für Lucky Luke und wir mehr von ihm lesen und wollen.
Ja, auf jeden.
Genau.
Bist du prinzipiell ein Fan von Lucky Luke?
Ich mag die sehr gerne. Also ich ging jetzt nicht so weit, dass die bei uns ins Haus geschleppt wurden. Aber wenn sie da sind, dann liest man sie gerne, auf jeden Fall. Mhm.
Ja. Schön, dann bedanke ich mich bei euch. Und wir kommen zu unserem dritten Titel heute Abend. I Hate Fairyland. Ich glaube, dass der Autor es am Anfang anders nennen wollte. Weil er hat hinten in dem Bändchen 30 verschiedene Cover mit Fuck Fairyland gemacht. Ja. Wir gucken uns das Filmchen mal eben an.
Für immer rosa. Den Traum kleiner Mädchen träumt auch Gertrude, ohne zu ahnen, wie schnell sie da rauswächst. Der Wunsch geht spektakulär in Erfüllung. Gertrude landet im Feenparadies. 27 Jahre später hängt sie immer noch dort fest, weil sie den Schlüssel nicht findet, der ihr die Tür zur Rückkehr öffnen könnte. Aus Rache, Frust und Überdruss beginnt Gertrude, die Bewohner des Feenlandes, niederzumetzeln. Sie weiß, dass sie sich das erlauben kann, denn im Fairyland sind Gäste selbst unantastbar. Wenngleich die Königin unauffällig alles daran setzt, Gertrude auszuschalten. Scotty Young, der jahrelang an der Ostserie zeichnete und in seiner Jugend Mad-Fan war, hat einen anarchistischen, bösartigen, knallbunten Splatter-Comic erschaffen, den man lieben kann oder hassen muss. I Hate Fairyland.
Na, Omi, bitte fang an.
Schön bunt.
Schön bunt, unterstreiche ich.
Ja.
Unterstreiche ich. Sehr schön bunt.
Ja. Heitere Farben.
Heitere Farben, unterstreiche ich.
Ja.
Bonbon bunt.
Was?
Bonbon. Bonbon bunt, wollte ich sagen.
Ja, explizit, ja, absichtlich.
Aber das hätte ich mir auch sparen können.
Ja, hättest du dir sparen können. aber sprich weiter, ja.
Ich, naja.
Ja.
Also, naja.
Naja.
Ist schön, dass es den gibt. Ich muss ihn nicht zu Hause haben. Schon gar nicht beim Frühstück.
So. Ist das ein Comic für Männer? Gut, dass wir zwei hier sitzen haben. Lotte, sag du was dazu.
Also, ich glaube, wenn man jetzt wirklich so auf Splatter grundsätzlich steht, kommt man der Sache eher näher. Wenn du sagst, er ist Mad-Fan, dann ist er wahrscheinlich Spion und Spion-Fan.
Ja, definitiv.
Ja. Was für mich immer so die Seite bei Mad war, wo ich auch gedacht habe, so, ich weiß eigentlich schon, bevor es überhaupt auf die Seite kommt, worum es geht.
Ja.
Ich finde, da sind wir jetzt wieder bei den Simpsons, wenn in diese Richtung, dann bitte Itchy und Scratchy, weil dann ist es so absurd, dass es wirklich so in die Fresse ist. Also ich finde auch, die Idee ist natürlich ganz lustig, dass man aus dieser Blümchenwelt, die einen ja auch nervt, wenn man im Fernsehen immer so Trailer für die Sender, die einschlägigen Sender gibt, was es da alles für Sendungen gibt.
Diese Bonbon-Kacke.
Ja, ja, alles ist super.
Und ich meine, der hat ja hier scheinbar dieses Oz auch gemalt, ne? Oder malt es noch, jahrelang. Ja. Und das scheint ja ganz zuckersüß zu sein. Man hat ein bisschen das Gefühl, er ist traumatisiert davon und wollte
und
jetzt mal alles...
Und muss es sich mal von der Leber zeichnen.
Muss es sich wirklich mal von der Leber zeichnen und alles kaputt machen.
Aber muss ich es dann lesen, ist die Frage.
Also,
ist die
Frage. Was für die Geschichte spricht, ist, dass sie irgendwie insgesamt rund und geschlossen ist. Im Gegensatz zu dem klassischen Comicstrip macht es am Ende ein bisschen Sinn. Es ist eine von zwei Möglichkeiten, wie das Buch ausgehen kann. Das weiß man nach drei Seiten. Eine davon hat es dann auch. Aber ich fand auch so, dass ich gedacht so, ja, dann hätte ich es mir ein bisschen noch greller und witziger vorgestellt. Also ich finde, wenn man schon so ein Thema
greller,
anfasst...
Entschuldige, greller muss es glaube ich nicht sein, aber witziger wäre nicht schlecht gewesen. Also ich weiß auch nicht, ich hab das gelesen und dachte, ich wusste aber noch nicht genau, was der alles kann. Ich war so angestrengt, dass ich auch gar nicht jetzt, sage ich mal, über die herrliche Kunst mich begeistern konnte, denn es ist wirklich großartig gezeichnet. Mhm. Ich habe spontan gedacht, weil er auch alles verwurstet. Ich kann toll zeichnen und habe viele Fantasy-Filme gesehen.
Ja.
Und deswegen muss ich jetzt alles hier irgendwie klein, kurz und klein hauen oder zitieren. Selbst Yoda.
Ja.
Ja, selbst Yoda ist mit drin, ne, von Star Wars.
Na, es ist so ein Teenager-Buch. So, weil es ist immer noch bunt genug, aber es ist so, hey, krass, Alter, wir hauen mal richtig und schau mal, wie viel Splatter da ist und so. Und du hast, ich meine, es ist wieder eine starke weibliche Protagonistin, ist ja super. Wieder eine, es ist ja ein beliebtes Ding zurzeit, so wenn weibliche fiese Protagonistin, dann aber möglichst in Kinderform. Wie wenn man jetzt zum Beispiel gerade den letzten Wolverine-Film gesehen hat oder was war
Stranger Things, tödliche kleine Mädchen. Vielleicht liegt es an der Scheidung von Brangelina, dass jetzt Tomb Raider wieder Single ist, deswegen.
Wer weiß.
Also was mich gewundert hat...
Lass mal ganz kurz noch ausreden, bitte.
Sorry.
Naja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
Ah, danke, Lotto.
Nee, aber du hast eben das...
Starke Protagonistin, Hauptsache genau. Ein Kind, so fingst du an.
Genau, und nee, jetzt ist der Faden weg.
Okay, das ist nicht schlimm, aber man bleibt irgendwie so unbefriedigt zurück, oder? Also man erfährt, sie ist immer noch ein Kind, ist aber seit 27 Jahren halt in dem Land und ist schlecht gelaunt. Hat auch so einen Sidekick, ein bisschen wie Pinocchio, so eine alte Grille, die so ein bisschen räudiger aussieht. Du musst uns, glaube ich, helfen, was wir davon zu halten haben.
Ich kann eigentlich Lotto da auch nur zustimmen. Er hat ja gesagt, die Grundidee ist toll. Also dieses kleine Mädchen, das diese Fairy-Märchenwelt gar nicht so süß findet, das da raus will, das zornig ist, diese verzerrte Grimasse hat. Das fand ich auch eigentlich ganz witzig und originell. Also so für 5 Minuten.
Ich weiß, jetzt ist mir eingefallen.
Ist es dir eingefallen?
Sprich weiter.
Mark your words.
Du warst erst.
Und zwar wollte ich sagen, also ich weiß nicht, wer von euch Lobo gelesen hat, aber das war ja auch so Spaß am Gemetzel. Und das ist wirklich auch das, also dieses flache Popcorn-Gemetzel, jetzt sage ich mal. Und das zum Beispiel, weil wir ja gerade Survivor Girl auch hatten, da hast du das Ganze auch, aber du hast erstaunlich viel emotionale Tiefe noch drin. Und die fehlt hier einfach komplett. Ich glaube, das ist das Problem. Ich weiß nicht. Was meinst du?
Eins der Probleme, könnte sein. Ja.
Also wie ich sagte, für 5 Minuten ist jetzt die Grundidee witzig und dann wird es anstrengend, finde ich.
Ja, es wird anstrengend. Ich war angestrengt.
Ja. Und es kommt dann ja auch an sich nichts Neues. Sie versucht halt auszubrechen und scheitert halt jedes Mal wieder.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ich dachte auch, mir schließt es sich vielleicht nicht. Ich habe mal so einen kleinen Test gemacht und habe bei mir so im Laden die Kundin, die sonst eher Manga lesen, mal gefragt, ob das nicht was für sie wäre, so dieses freche Mädchen und I Hate Fairyland und cool und so. Und da war es genauso. Ja, klingt ganz witzig. Durchgeblättert. Nö, Lust zu lesen hatten sie das eigentlich nicht.
Was ich nicht verstanden habe, ist, dass er ganz zum Schluss, das ist mir auch aufgefallen, dieses Fuck Fairyland hinten reingepackt hat. Und aber diese Explicit Lyrics am Anfang so ganz schlecht umschrieben hat. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei uns auf unserem neuen Album haben wir 2 Stellen drauf, wo es auch um die Wortwahl geht und wo wir auch lange überlegt haben, soll man es jetzt sagen, soll man es nicht sagen, wo wir einfach gesagt haben, dann sing halt stricken. Gemeint ist nicht stricken. Aber sing es mit einer Souveränität und mit einer, also das Normalste von der Welt ist, oder sing auch mittendrin einem, auch wenn es sich gar nicht rein, beinahe hätte ich es gesagt.
Wobei, das so. Finde ich also an der deutschen Übersetzung putzig, ich weiß nicht, wie es im Original ist, aber zum Beispiel leck mein Anis und so in dieser
Feen. Das ist aber der Gute. Aber
ne? Das ist gut.
Aber. Ja, aber das sind auch 2, 3 Dinger dabei, wo man wirklich sagt, so, oh komm, du schreibst hinten Fuck rein und vorne umschreibst du das denn? Da hätte ich dann irgendwie gedacht, da geht auch ein bisschen mehr. Mit leck mein Anis, okay, das mag ja noch gehen. Aber das fand ich noch so ein bisschen originell. Aber das andere habe ich gedacht so, ach, weiß ich nicht, das geht ja auch, irgendeiner textet das ja auch. Und dann kann er sich auch nochmal 5 Minuten auf die andere Seite im Bett legen und sagen, vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Also da habe ich so das Gefühl gehabt, so...
Ich weiß halt nicht, wie es im Original war.
Ja, aber auch das ist ja, in dem Fall ist es ja, wenn du so einen Wortwitz machst und wenn du das schlimme, böse Wort vermeiden möchtest, um irgendeine FSK 21 oder drunter zu schaffen, dann weiß ich nicht, dann gibt die Sprache ja mehr her. Also da fand ich, bis auf Anis, fand ich es ein bisschen...
Das fand ich noch mit am putzigsten, diese, dass halt wirklich, also alle Schimpfworte und Schimpfkanonaden werden immer durch sehr blumige andere Worte so überschrieben, sodass die nicht zu sehen sind.
Aber da wäre mehr gegangen, weil dann kannst du im Wortlaut auch mehr machen. Also,
naja, ich wollte was Positives sagen.
Ich schon auf Strecken komme.
Ja, ich bin auch sehr lieb von dir.
So, ich bin verlakritzte 37 Jahre alt oder...
Ja, genau.
Das wird immer durch Süßigkeiten ersetzt.
Ja,
genau.
Aber wo man sich letztlich fragt, also auch... Warum? Also es ist heiter, aber es ist nicht...
Eben, das meine ich. So, da, wenn du hinten dann auch Fuck Fairyland reinschreibst, dann sagst du in Gottes Namen auch. Und es ist ja zum Teil auch...
Ja, und wo wir schon bei der Sprache sind, ist, und das ist jetzt eine Anmerkung, die Schrift, die benutzt haben für die Sprechblasen, ich finde die ein bisschen schlimm. Also, das ist, also ich meine, klar, natürlich, das lettert auch keiner von Hand, aber dass man einfach eine nimmt, die wenigstens handgelettert aussieht, weil du hast die Art, wie es gezeichnet ist, also dieses rotzige, aber dennoch sehr kompetente, und ich finde, da knallt diese Schrift dagegen, das verträgt sich überhaupt nicht.
Ja. Was ich aber toll finde, ist diese rosane Umschlag drin, den finde ich klasse.
Den was?
Ja, dieses da drin, das finde ich, sieht süß aus.
Ja.
Wir haben mal eine Platte gemacht, die geheimen Tagebücher des Dieter B., so eine Radiokomödie, und da haben wir auch so ein Tagebuch gemacht, wo wir dann ähnlich wie damals die anderen Tagebücher, da haben wir dann auch nicht DB genommen, sondern irgendwas anderes.
Ach so.
Falsche Buchstaben. Und da haben wir auch so Blumentagebücher gemacht. Das hat mich daran erinnert, das fand ich eigentlich ganz, ganz süß so. Aber wegen des Innencovers kauft ja auch keiner ein Buch eigentlich. Ne?
Also nochmal die Farbigkeit. Die Farbigkeit prinzipiell ist hinreißend. Die einzelnen Biester, die da rumsitzen, sind wunderbar. Also permanent diese Mischung aus Alice.
Das Schwein ist auch süß.
Alice, ja, hier das Schweinchen mit den Flügeln. Diese Mischung aus Alice im Wunderland und Oz und Star Wars und alles vermatscht, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Alles, was irgendwie Märchen ist oder Fantasy ist, verwoben und verbraten. Und zwischendrin halt immer dieses unglaublich schlecht gelaunte Ding mit den grünen Haaren. Das ist nichts für einen Helly. Du gehst immer weg, wenn ich dir was zeigen will, Chris. Gut, das ist die erste Show heute Abend. Wir beide werden uns noch eingrooven. Komm noch mal bitte zum Helly. Schau mal bitte hier. Die Seite,
schon ein schönes Bild, ne?
Die Seite wollte ich zeigen. Das ist schon toll gezeichnet, aber es wird eben auf die Dauer Fahrt, weil sie permanent alles abschlachtet, was ihr in die, Quere kommt.
Ja, und es ist ein bisschen so diese Skateboarder-Ästhetik, so Mädchen mit grünen Haaren und Blutsprotz.
Warum gehst du immer? wenn ich dir doch, guck mal, wie schön. Da ist sie zum Beispiel komplett kaputt, aber sie überlebt trotzdem. Ne?
Ja. Das ist auch
hier, das ist wieder, wenn du mal gehst, kannst du unten rechts auch nochmal hingehen. Das ist wieder total süß, die dicke Katze mit dem kleinen Gnom. Na, das ist so, also ja, es ist durchgeknallt. Ich weiß nicht, hast du mal Haschisch genommen? Muss man irgendwie bekifft sein, um das richtig um darauf abzufahren?
Ich glaube, dann geht es um andere Bilder. Also, ich habe mich davon gewundert. Ich habe immer gedacht, er ist so ein bisschen wie Willi, oder nicht, von Biene Maja, da dieser...
Willi ist eine Biene. Das ist ein Grashüpfer, ja. Die Nase. Ja, der hat überhaupt, wenn überhaupt hat er eine Ähnlichkeit
aber
mit ja, hier, so als, küsst den Frosch. Mit hier, ja. Angel, hier.
Jetzt geht's aber los.
Das Glück, diese. Kannst du noch mal kommen, lieber Chris?
Oder ist es der blaue Klaus?
Flip hieß der Grashüpfer, falls du den
Flip, meinst. Du meinst
aber das
Flip.
Ist doch kein Grashüpfer, der fliegt doch.
Pass mal auf, das hier ist eher sowas wie Jiminy Grille. Ne? Mit Baseldorfschen Augengedöne. Der hat eher Ähnlichkeit mit dem Glühwürmchen aus Küss den Frosch.
Ja, aber hat er nicht die Funktion so ein bisschen wie...
Ja, er hat ein bisschen die Fiktion.
Das meine ich.
Funktion. Er hat die Fiktion auch schon. Er ist ein Sidekick, und aber als, wenn er ein Gewissen sein soll, hat er ja komplett versagt, weil sie schlachtet ja trotzdem alles.
Ja, ja, klar.
Gut, wir haben darüber gesprochen. Ich bleibe ratlos zurück. Ich weiß gar nicht, du kennst dich doch aus hier im Sender. Haben wir so E-Mail-Adressen, dass Menschen uns vielleicht, die Sendung gesehen haben, mailen können?
Oh, lieber nicht. Du, das kann ja sehr beleidigend wirken. Dann
auch. Das können Sie gerne tun. Sie können das auch sicherlich im Nachhinein einblenden, an welche E-Mail-Adresse ihr euch sonst ja, eure Interpretation
schicken könnt. Weil ich fände es einfach schön, wenn richtig ausgewiesene Fans mal schreiben, was ihnen daran besonders gut gefällt. Und das würde ich gerne in der nächsten Sendung dann, da kann ich es nicht, in der dritten Sendung
weißt
würde ich
du
es
was? Also gerne. Wir haben in der nächsten Sendung den Joachim Kaps da vom Verlag.
Meinst du, den sollten wir noch mal fragen? Dann lasse ich das Buch mal hier liegen bis zur nächsten Sendung und werde ihn fragen.
Der hat das ja auch selber ausgesucht, ne?
Ganz ich glaube ja. Der kann was dazu.
Genau, was habt ihr euch dabei gedacht?
Wieso hier? Das ist doch in Popcom erschienen.
Popcom ist nur so ein Nebenlabel von Tokyo Pop.
Ja, dann wird er das am Ende wissen. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Und bis der Joe Kaps in der nächsten Sendung bei uns ist, haben wir noch einen sehr interessanten letzten Titel, den wir Ihnen gerne und euch vorstellen würden.
Muss eine Welt, die von Frauen beherrscht wird, nicht eine friedlichere sein? Keineswegs für Maika Halbwolf. Denn ihre Mutter ist einen mysteriösen Tod gestorben, für den die 17-Jährige nun Rechenschaft fordert. Die amerikanische Autorin Marjorie M. Liu hat, beeinflusst von ihrer chinesischen Großmutter, die Fäden zu einer epischen Geschichte gesponnen. Monstrous, das Erwachen, ist der Auftakt ihrer Serie. Gezeichnet von der Japanerin Sana Takeda, entstand eine dunkle Fantasy-Welt, üppig ornamental zwischen Art Deco und Art Nouveau mit viel Asia-Kolorit. Für Monstrous gab es zwei der renommierten Eisner Awards, beste neue Serie und beste Autorin.
Ja, liebe Comic-Fans, wir haben Monstrous, wir haben den ersten Band. Wir haben eine amerikanisch-chinesische Autorin und eine japanische Zeichnerin, die sich hier sehr viel Mühe geben.
Oh ja.
Oh ja, nein, wirklich. Also das kann man nicht anders sagen. Die ich persönlich finde, dass auch wirklich die Bilder und auch letztendlich die Geschichte eine große Magie ausstrahlen. Also ich habe gemerkt, es hat mich angesprochen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass zwei Mädchen es machen. Ich möchte nur, aber das mache ich mal später. Das Ding hier geht ja weiter, das wird ja weiter erzählt. Seid ihr Menschen, die sagen, ich freue mich auf den zweiten Teil, ich muss wissen, wie das weitergeht, oder ahnt man irgendwie schon alles?
Also man ahnt auf jeden Fall noch nicht, wie es weitergeht. Dazu ist es, glaube ich, vom Plot her ein bisschen zu weit ausholend. Ich muss sagen, für mich... Prinzipiell ist alles daran toll. Also ich meine, du hast eine Autorin, du hast eine Zeichnerin, du hast eine komplett matriarchale Welt, die da aufgebaut wird. Es sind starke Figuren, die bestehen alle, alles besteht den Bechdel-Test. Und es ist trotzdem...
Das ist nochmal der Bechdel-Test.
Das ist das... Alex Bechdel. Gibt mehr als eine weibliche Figur. Und zwei weibliche Figuren unterhalten sich miteinander über etwas anderes als über einen Mann. Das ist schon der ganze Test. Und du würdest staunen, wie oft das nicht zutrifft. Bei Büchern, Filmen, was auch immer.
Ach.
Ja.
RTL 2 würde dem Test nicht bestehen.
Ich würde den Test sehr gut bestehen.
Ja! genau, und da ist eben, und das ist alles Sachen, die toll dran sind, und du hast recht, er ist wunderschön gezeichnet, aber es ist wirklich die Art Fantasy, ich kann's nicht, bei aller Liebe. Da geht's, und zwar, ich habe mir Notizen gemacht, wirklich, also, wenn schon anfängt mit die altertümlichen Ruskaya-Kupferklaue, die Schamanenkönigin, der, und zwar hier, der Titel von jemand ist Corvin Doro, erster Wachmann des Hofes der Abenddämmerung, Kommandant der inneren Mauer. Geh mir nach Haus. Genau. Da du sagst, der Platz in den Sprechblasen ist nicht groß genug, dann macht es kürzer.
Naja.
Also.
Ich bin sehr froh, dass du das sagst, weil ich hab wirklich gedacht, also ich habe einerseits gedacht, Chitty Chitty Bang Bang fand ich super. Ich fand Dune super. Ich fand sogar das Videospiel zu Dune super, das ich durchgespielt habe.
Mein Gott.
Aber dann endete bei mir auch schon das Interesse an dieser ganzen Steampunk-artigen Szene. Das ist mein eines Problem. Das zweite Problem, was ich habe, das ist hier wirklich schwere Kost. Ja? Das dauert, also das andere kannst du mal eben so nebenbei auch ein bisschen lesen, aber das ist schon richtig, das dauert. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Findung von Songs für ein Album. Manchmal hat eine ganz tolle Idee und wir nennen es immer, da hast du aber ein Werk geschrieben. Das heißt so viel wie, wir müssen auch ein bisschen daran denken, dass wir Miete zahlen. Und ein Werk besteht oft aus vielen unnötigen Tonartwechseln und meistens ist es nicht unter 47 zu kriegen. Und sowas veröffentlichen wir sehr, sehr selten. So. Das ist aber nicht despektierlich gemeint, weil man sich da immer sehr viel Mühe gegeben hat. Und es gibt diesen schönen Satz, Dur ist für die Charts und Moll ist für die Ewigkeit. Das ist eindeutig Moll und das ist sehr, sehr toll gemacht und tiefe Story und alles Mögliche. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine Szene, die dort spielt, bei der ich auch gedacht habe, es ist ein bisschen viel. Und dieses genau, was du beschrieben hast, dieses total komplizierte, das hat mich daran erinnert, so in den 90 oder in den späten 80ern haben alle Sun Tzu, Kunst des Krieges gelesen. Ein Buch, das glaube ich aus 34 Seiten besteht oder 75 oder so. Ja. Das längste hat gedauert, weil wir mit dieser Namensfindung der Chinesen nicht so vertraut sind, immer zu sagen, wer war er nochmal? Er war der Feldherr, also jetzt verstehe ich es wieder. So. Und ich habe mich hierbei dabei ertappt, dass ich immer wieder zurückblätter und denke, Herrgott, was war das jetzt nochmal?
Wer war das nochmal?
Bei Dune gab es drei Häuser. Es gab den mit den Pickeln, Harkon, dann gab es die Guten und dann gab es die nicht ganz so Guten. So, Atreides und den dritten habe ich vergessen. So, das war okay und wir haben alle aufs Ding geachtet. So, das war okay. So, ja. Ne? Und natürlich ist es eine große Leistung, mehr zu bauen und mehr zu machen. Und bei Lucky Luke musst du dir wahrscheinlich nicht so viele Notizen machen. Hier musst du dir wahrscheinlich erstmal so aufschreiben, wer es eigentlich war und mit wem ist wer wie verwandt. Und da gibt es auch ganz viele, das ist halb Maschine, halb Mensch. Und ich habe gedacht, es liegt daran, dass ich dieser Szene zu weit weg bin, aber ich bin sehr froh, dass du als jemand, der selber Comics sein ist, auch sagt, weniger wäre manchmal mehr gewesen, weil ich habe echt gedacht, so, vielleicht bin ich auch so alt, dass man sagt, Mensch, so vielleicht bei Spion und Spion war gut, der eine hatte schwarze Klamotten, der andere hatte weiße Klamotten, das ist schon mal, da habe ich gerade noch abstrahieren können, ein bisschen mehr geht auch, aber ich fand auch, dass es teilweise echt ein bisschen viel war.
Es ist eine japanische Zeichnerin, aber es ist trotzdem weit vom typischen Manga entfernt, was wir hier haben.
Ja, aber es ist ein schönes und Zwischending.
Ja, ich finde auch, es ist bildgewaltig. Die Hintergründe, wie detailliert die ausgearbeitet sind, das ist schon klasse. Super, und das auf über 200 Seiten. Aber es ist ein Epos. Ja? Es gibt hier fünf verschiedene Stämme, Menschen und menschenähnliche Wesen und Götter und so. Und es ist harte Arbeit, sich da durchzuarbeiten. Ich glaube, es lohnt sich. Und auch die Fortsetzung zu lesen, weil die hat sich schon was dabei gedacht. Es könnte sich lohnen. Aber ob ich wirklich Lust habe, diesen zweiten Band auch noch zu lesen.
Das ist der Punkt.
Und vielleicht darf ich mal als wirklich, wirklich alte lesbische Feministin das sagen.
Ich glaube, du musst wieder los, ne?
Von wegen Matriarchat und starke Frauenfiguren. Genau, Chris, das ist lieb, dass du da bist. Wenn ich hier, vielleicht kannst du mal eben ganz kurz nur dieses Panel zeigen und ihr alle anderen könnt sehen, wovon ich spreche. Und zwar diesen hier erstmal. Kriegst du den? Ah, du kommst gar nicht, aber doch so mal eben. Also gut, da sitzt es Sally da, blättert durch den Comic respektive, liest ihn und denkt, ja, gute Titten. Wenn ich jetzt so einen Comic habe von zwei Frauen, die auch eine matriarchal geprägte Welt etablieren wollen, warum habe ich diese Ästhetik, diese Fick-mich-Puppen-Ästhetik von allen Schmucks dieser Welt, die uns alle Superheldinnen mit dicken Titten, schmalen Hüften, langen Beinen verkaufen? Warum machst du ein Gesicht?
Ist mir nicht aufgefallen, ich schäme mich.
Mir fällt es nicht mal auf.
Dafür schäme ich
mich. Mir ist es total aufgefallen, ich finde gut, dass du das gesagt hast.
Gut, danke. Pass auf. So, pass auf. Und dann diese Obviously-Symbolik. Ja? Also hier Madame, die Protagonistin, hat einen ab dem Arm, hat schon viel Leid durcherlebt, hat einen ab dem Arm. Hat ein Symbol zwischen die Brüste, wo sonst tätowiert.
Natürlich.
Sieht aus wie ein Auge. Das wird auch weiter durch den Comic durchgezogen. Es ist eine Vulva mit einem Auge. Ja, also es ist ein komplett so. Hier, Vulva mit Auge.
Ja.
Ja, und das ist jetzt irgendwie mein Matriarchat am Arsch der Räuber.
Ja,
nee, Arsch ist das
völlig,
nicht.
Ich bin völlig deiner Meinung. Ja. Ja. Und da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob die Zeichnerin, weil die sonst so viele Mangas macht oder so, dass das einfach so drin ist, dass sie sagte, naja, wir wollen ja eine breite Leserschaft ansprechen und ich denke...
Deswegen haben wir keine normalen Weiber, sondern nur diese Hochglanz-Titten.
Aber nee, du hast nämlich, und das ist auch interessant, und da würde ich mich zum Beispiel gerne mit ihr darüber unterhalten, ob das...
Ja.
Ob das auch, weil das haben nämlich nur die Hochstehenden, also es ist ja dieses Kastensystem und das haben nur die Priesterinnen und so, die haben dann auch nur irgendwelche wirklich, also BDSM, Faschingsmasken hier über ihre Brüste gespannt und so. So, und dann hast du aber die ganzen anderen Frauen, die vorkommen, die ganzen Wächterinnen und so, die sind alle hochgeschlossen, die sind auch alle praktisch angezogen,
wenn ich es jetzt mal. Sehr hässlich. Ja, und praktisch
und,
also angezogen. Gibt,
und es gibt eben alles. Also, und
aber das, normal hässlich am Ende und
aber eben natürlich diese ganzen Priesterinnen und was jetzt da, also ob sie sich tatsächlich die Gedanken gemacht haben und gesagt haben, nein, weil die diese Priesterinnen sind und weil die, wir wissen ja nicht, ist es eine Parallelwelt, ist es irgendeine komische Zukunft, ist es einfach so, dass die das einsetzen, ist das Absicht oder ist es einfach, na, wir machen das immer so, die müssen halt so aussehen, damit wir überhaupt männliche Leser kriegen. Weil wenn es rein matriarchalisch wäre, so wie wir uns beide das vorstellen,
sehen die nicht so aus.
Dann wäre es ein Comic für Frauen, naja, das sollen die mal lesen, das will sonst keiner.
Ja, ja,
so, aber gut, aber wenn du jetzt...
Das ärgert einen,
aber ich finde ja auch, kann ich verstehen. Aber ich will jetzt natürlich auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal das alles außen vor lassen, zum Beispiel in welchem Film sieht der Folterknecht oder meinetwegen auch der weibliche Folterknecht spitze aus? Ist mir keiner eingefallen. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der sagt so von den...
Kill Bill? Also Folterknecht sind sie vielleicht nicht, aber
nee,
dann sehen
es geht
alle
ja
nur
den,
geile Scheiße aus.
Ja gut, aber es geht, aber das ist aber dann auch ein spezielles Stilmittel da.
Ja, Stress so, und es ist
also Ironie. Der Folterknecht, das kann man glaube ich hier ohne Zusatz zu spoilern sagen, also da geht es schon ums Eingemachte, was da an Folter geht und wie da zerhackt und zerstückelt wird, da geht es schon um die Wurst im wahrsten Sinne des Wortes. Es werden Magen gegessen und alles Mögliche und oder Mägen und das ist schon heftig. Ich habe mir das auch gefragt und habe gedacht, naja, es ist wahrscheinlich auch Teil dieser Ästhetik oder so. Aber ich habe mich das auch ein bisschen gewundert, weil ich das war wieder so eine Ebene, die ich dann auch wieder nicht unbedingt gebraucht hätte oder so.
Ja, also da war auch, also anfangs, und da muss ich auch sagen, also es ist wie gesagt zum einen tatsächlich diese Dicken mit Ballons. Anyway, aber auch das in dieser Gefängnisszene, dass dann, ja, und dann muss natürlich der Arm abgerissen und dann muss er mit dem Gesicht hier voll in das Ding rein, wo ich denke so, also wie gesagt, das ist auch so ein Ding, wo ich sage, okay, ja, ich muss es nicht gelesen haben, wo ich dann aber auch denke, fairerweise, wenn man sagt, okay, wenn es jetzt starke Protagonistin gibt, frauenfokussierten Comic, wir haben als Frauen auch das Recht, so eine verschwurbelte Fantasy-Dingse zu haben, wo man sagt, naja, muss ich auch nicht lesen. Also wir dürfen auch alles haben. Es muss nicht immer hochstehende, alles korrekt,
und es muss auch nicht immer hässlich 100%. Sein. Aber du bist mit mir d'accord, dass die zu sehr 0815 Titten-Lizzies sind
völlig,
bis jetzt.
Völlig.
Die. Aber vielleicht darf ich noch mal ganz kurz sagen, dass eine meiner Ubi-Dubi-Figuren aber auch hier drin ist. Ich glaube, das ist ziemlich mangamäßig. Das ist der kleine Kappa. Dieser kleine Fuchsjunge, der ist so süß, den möchte das Helly zu Hause haben. Und der versteckt sich immer so lieb, der ist etwas zu verängstigt, der versteckt sich immer so lieb hinter seinem Fuchsschweinchen. Und ich glaube nicht, dass es ein Spoiler-Alert ist, weil es ist einfach nur meine Theorie, dass ich sicher bin, dass der nächste König wird. Ne? Oder am Ende dieser ganzen Saga wird dieses kleine Fuchskind, der... Glaubst du nicht? Das wird der Chef.
Ja.
Doch, der ist Hundekuchen gut und sowas, was so süß aussieht. das muss doch ein guter Regent werden.
Wahrscheinlich.
Dann musst du ja doch Band 2 lesen.
Weißt du was, Schatz? Ich lass dich das alles lesen und du sagst mir irgendwann, wie es ausgegangen ist.
Wieso hat die Katze eigentlich 2 Schwänze?
Welche Katze?
Weil das magische Katzen sind.
Magische Katzen, ja.
Die haben
manchmal auch noch mehr Schwänze.
Je nach Magischkeitsgrad haben die unterschiedliche Mengen.
Das ist aber auch ein Klassiker, ne? Frauen haben Katzen.
Natürlich.
Deswegen haben wir Katzen.
Natürlich.
Also das heißt, mit der Anzahl der Schwänze
steigt deine Weisheit.
Nein, ich überlege jetzt gerade, das wäre ja eine interessante These. Je mehr Schwänze man hat, desto weiter kommt man im Leben.
Ja. Tut mir jetzt leid für dich, Lotto. Aber ich meine, gut, ich kenne mich mit deiner Anatomie nicht so aus.
Wenn die Kasse die Reduktion bezahlen würde, hätte ich nicht so Rückenschmerzen. Aber ich danke Martin Kreuter für diesen tollen Witz, den er mir vor Jahren erzählt hat und den ich immer gerne wieder raushole. Wie geht's denn so? Oh, mein Rücken tut so weh. Ja. Ich wollte nicht viel rausnehmen, vielleicht 15 cm, aber... Nein, aber ich hab... Ich glaube, manche sollen ja auch...
Ich habe gerade die Katze hier.
Ja, genau. Aber, du hast recht, es gibt auch welche mit noch mehr Schwänzen.
Und noch dazu, also wie gesagt, weil die Handlung ist ja noch nicht verschwurbelt genug, dann kommen die Katzen und erzählen noch 3 Stränge, um die keiner gebeten hat.
Das stimmt. Und jetzt ist die Frage, wird am Ende nicht vielleicht sogar eine der mehrschwänzigen Katzen der neue Chef von Fernsehen?
Nee. Die werden weiter am Hof Berater bleiben. Das Füchschen wird's. Du liest alles.
Ich muss alles lesen. Aber es sind ja auch, es stimmt, das sind, am Ende kommen immer mehr Schaubilder da rein, die hier praktisch nochmal erklären, was für Rassen es alles gibt.
Ja.
Und dieser Professor Tom oder so erklärt uns ja zwischendurch dann auch immer noch, wie die ganze Geschichte ist.
Und
also
die Namen.
Es ist schon, man muss sich nebenbei wirklich so kleine Bildchen malen, um den Überblick zu
haben. Man sollte so eine Liste Leute machen, also wer ist wer, man mal aufschreiben.
Das ist schon so Herr der Ringe-Dimension.
Ein Punkt, was wolltest du?
Nee, ich wollte sagen, ich habe ja mal auch eben für den Comic-Talk dieses Saga von Vaughn gelesen. Da war ja auch sehr viel los. Dennoch konnte man da ein bisschen besser den Überblick behalten, fand ich so, als vielleicht Laie von Sagen.
Steht übrigens direkt hinter dir.
Aha, tatsächlich.
Hör mal, geile Scheiße. Hast du mal gelesen? Das ist geil. Aber man hat mir versprochen, ich kriege jetzt die anderen Teile. Ich habe ja nur den ersten noch gesehen.
6 gibt es schon.
Gibt es nämlich schon 6 und ich habe es ja nicht. Egal, ich kriege. Da wurden auch unheimlich viele Leute etabliert und eingeführt und trotzdem hatte man besser den Überblick als hier bei Monstrous, oder?
Ja, ist richtig.
Das ist nämlich auch eine Kunst, finde ich. Wenn du schon eine Saga erzählen willst, okidoki. Aber es ist auch eine Kunst, die Leserin, in meinem Fall mich, nicht direkt nach 5, 6, 7, 8, 9 Seiten so zu erschlagen, dass du denkst, okay, wenn ich das jetzt nicht im Comic-Talk besprechen würde, würde ich es mal schön wieder ins Regal stellen.
Exakt, ja.
Oder?
Ja. Was ich da noch sagen wollte, was mir bei dem Band auch aufgefallen ist, der hat ja auch eine sehr spezifische Sprache. Der ist ja auch schön in diesem Sagen, Fabel, Tralala und so. Und da, ich weiß nicht, wie das... Also man hat 1, 2 Momente, wo du sagtest, wo man genau weiß, wie die englische Begrifflichkeit war. Und es wurde so 1:1 ein bisschen knirschig übersetzt. Fand ich aber nicht so schlimm. Aber schwieriger fand ich die Tonale, weil es geht dann von Sätzen wie "Das Blut des Halbwolfs ist stark in euch allen" zu "Ich hab das ausgecheckt", wo du sagst, Alter, ihr seid in der Fantasy-Welt im Mittelalter, da checkt gar keiner irgendwas aus. So, und dass man da nicht ein bisschen
diese Dinge, das machen die, glaube ich, gerne. So, eigentlich sind wir im Mittelalter und Stilbruch, das finden die, glaube ich, besonders fluffig und originell und vielleicht auch catchy.
Meinst du?
Aber den Eindruck hatte ich auch, ja.
Da hat mich tatsächlich auch gestört, du hattest einen Satz, wo das Kanu von Asterix und Obelix aus dem Baumarkt ist oder so. Irgendwie sowas war da. Wo ich auch dachte, nee, der Baumarkt, der darf da nicht drin sein. Du musst schon da
sein. Also wir hatten einmal die Szene, ich hätte gerne einen Helikoptereinsatz befohlen, wenn der Helikopter schon erfunden worden wäre.
Da ist es fair, da wird es erklärt, dass es das noch nicht gibt.
Und wir hatten die Situation, dass...
Zum räudigen Kanu, das war das.
Genau, das Kanu aus dem Baumarkt.
Ach so, aus dem Baumarkt, ja, das ist so... weil das so umgangssprachlich ist, so auch wenn einer so scheiße gekleidet ist, dann so die Klamotten aus dem Baumarkt oder so.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, Hamburger-Speak.
Naja, gut.
Ja, also das ich bin großer Baumarkt-Fan, also ich bin kein guter Handwerker, aber ich liebe es, im Baumarkt rumzulaufen, finde das irgendwie super.
Also ich finde aber... Ich weiß genau, was du meinst.
Aber wir haben ja bei dem, was ich da gemacht habe, jetzt nicht diesen Anspruch der großen Kunst.
Das wollte ich
sagen. So, und das ist ja,
das ist, nee, für das ihn ist war ja vor allen Dingen der Charme, da so viel Hamburger Couleur
also auch reinzubringen. Also bei Monstre ist es ja richtig. Ein Buch, wo du im Prinzip sagen kannst, wenn du jetzt auf diese Szenerie stehst, dann kannst du ja jedes zweite Bild aus dem Buch nehmen und dir 3x2 Meter an die Wand hängen, weil das toll gezeichnet ist.
Ja.
Das wäre jetzt bei einem Asterix oder Lucky Luke Band eher ein bisschen schrullig. Aber deshalb fand ich eben,
weil du sagtest ja also Anfang, dass dich die Magie von dem Buch schon geholt hat und dass du da auch so ein bisschen rein bist. Und ich finde gerade bei so Übersetzungssachen, das geht einem so ein bisschen raus. Und das finde ich schade einfach.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das hat mich, glaube ich, nicht so gestört. Okay. Weil man irgendwie nicht genau weiß, wo ist man eigentlich.
Das stimmt natürlich auch.
Wo ist man eigentlich?
Ja.
Und warum sollen die nicht sagen, hör mal, checkst du das nicht? Oder so.
Also, war die einzigen Sätze, die ich verstanden habe.
So. Ach, ihr Lieben, mit euch spreche ich am liebsten. Möchtest du etwas sagen?
Nee, ich warte gespannt Volker auf den nächsten Band und werde dir berichten, wer König wird.
Ja, bitte.
Aber also wird es nicht zehn Bände geben oder so?
Vielleicht, also so wie es jetzt sich anlässt, wird es noch ein paar
Bände mehr. Wir sind ein Alter, wir haben es schon besprochen, so also ich bin nicht sicher, aber das kann schon noch dauern. Ne?
So wie bei George Martin, wo du wartest, ob du es noch erleben wirst, das Ende des Films.
Vielleicht ist das auch der Gag irgendwann, dass man sagt, und es gibt immer noch weiter. Und dann kommt die Mutter irgendwann.
Also ich hoffe, wir sitzen so lange hier, dass das Ende von Monstrous erzählt wird. Und dann erzähl mal bitte, ob der kleine Puschel liegt.
Das muss unser Ziel sein, dass wir das
erleben. Ich gönne es ihm. Wenn es dich freut, dann gönne ich es ihm wirklich. Ich werde ihm Daumen drücken, dass er das wird.
Lado, ich möchte mich bedanken, gerade bei dir, dass du gekommen bist heute bei unserer ersten Alster-Filmsendung hier vom Comic Talk. Viel Erfolg dir und deinen Jungs für das Album im Mai. Toi, toi, toi. Cross my fingers. Viel Erfolg für den HSV, der kann es brauchen. Wobei, die haben sich jetzt die letzten Wochen gut berappelt. Also alle kein Heimspiel verloren seit was? 5, 6, 7, 8 Spielen?
Ja.
Vielleicht so, wir sind Ende März.
Ja, wollen wir mal sehen, das ist ja. Der Chef meiner Plattenfirma hat mich noch gebeten, zu sagen, das Album heißt 360 Grad.
Und sehr gerne, 360
Grad. Und die Single heißt Manuel Grad. Neuer. So.
Natürlich. Und was mit Manuel Neuer?
So heißt die Single.
Ach, das ist ja originell.
Ja.
Und singt ihr über Manuel Neuer? Oder? Ich habe von Manuel Neuer ein Autogramm, falls es einen
sehr
interessiert.
Gut, sehr gut. Wir singen über Manuel Neuer, aber es geht dabei eigentlich um diesen Werbespot mit Manuel Neuer.
In den Schuppen?
Nee, die anderen, mit der Cola.
Ja.
Weil wir haben immer so Witze gemacht und ich mag Manuel Neuer. Ich glaube, er ist einer der größten Torhüter, vielleicht der größte, den ich bislang gesehen habe. Finde ich schon ein sensationeller Spieler.
Ja, Timo Horn folgt ihm dicht,
und
aber gut.
Folgt ihm?
Mag nein, ist so. Toll, ist klar.
Trinkt er so viel, folgt ihm dicht? Nein.
Du pfiffiges.
Nein, und wir haben immer so Witze gemacht. Wir haben so gesagt, Mensch, wenn du willst, sind wir gar nicht in Kiel, sondern wir sind in Manuel Neuer. Und haben dann irgendwie gedacht, da könnte man eigentlich mal einen kompletten Song draus machen, wo es um die Werbung geht. Es geht darum, würde es uns allen besser gehen, wenn wir einfach mal wirklich alles das tun, was Werbung von uns verlangt. Und in dem Video spiele ich auch einen Cowboy und werde von einem Indianer gejagt.
Wir sind wahnsinnig gespannt. Lieber Lotto.
Zu Recht.
Vielleicht sehen wir uns noch mal wieder, weil wir dürfen das ja immer hier in Hamburg machen. Und du bist ein Glück, Hamburger Größe. Bei euch beiden bin ich mir sicher, dass wir uns in Sendung 2 wiedersehen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Liebe Nerdies im Netz und liebes Publikum, tausend Dank, dass ihr heute Abend gekommen seid. Wir hoffen, wir haben euch ein wenig entertained, vielleicht auch ein bisschen Appetit gemacht auf den einen oder anderen Comicband. Aber wir können mit Musik enden, weil wir haben nämlich die Naomi Fern hier und den Marc Seebeck.
Wie heißt er? Seestädt.
Seestädt. Den Namen der Kapelle habe ich mir aber gemerkt. Sticky Biscuits. Und wir müssen jetzt hier einen kleinen Umbau machen. Und dann, danach kriegen wir eben noch den wunderbaren Höhepunkt praktisch dieser Sendung, in dem ihr musiziert. Ich würde aber gerne schon mal deshalb Tschüss sagen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe von Comic Talk wieder. Dich hoffentlich bald wieder. Tausend Dank für eure Aufmerksamkeit hier im Publikum und fürs Kommen. Und euch noch alles Gute im Netz da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. In Hamburg hat man Sticky Biscuits!
We were on another date. It was getting rather late. I brought you to your door, like so many nights before. But as you turned to say goodbye, I thought I'd give it one more try. And I leaned over and I whispered in your ear, my dear. Would you like to be my sock puppet? Show me your cunt and let me fist fuck it. Would you let me linger with my palm and all my fingers so deep inside of you? But that's not what you will let me do. You wouldn't be my sock puppet. You told me to buzz off and go shove it. So I went home all alone, feeling quite forlorn, and stayed up watching porn. Then a few weeks later, you invited me for tea. We sat there quite politely with your extended family. You never told me that your grandma looked like Helen Mirren. I felt something staring, and since you had said no, I thought I'd go and give it a go. Can you guess what I did, Mrs. Appleby? Would you like to be my sock puppet? Would you like to feel my hand up it? Even though you're old and wrinkly, I could make your eyes all twinkly if you just let me try. And they say to try it once before you die. Be my sock puppet, like I'm Jim Henson and you're the Muppet. Would you let me slide my hand deep inside, 'cause that's where I like to hide my keys and my wallet and my phone. Be my sock puppet, I'm pretty sure that you'd love it. And now she can't get enough of fitting me like a glove.
Es ist mir wirklich eine Freude und auch eine Ehre, den Mann hier begrüßen zu dürfen, der den Manga in Deutschland wirklich erst nach Deutschland geholt hat, als das Genre hierzulande eigentlich noch völlig unbekannt war. Das warst du. Joe Cups ist hier, meine Damen und Herren. Ach, das, ich muss, entschuldigt bitte, dass ich Ihnen jetzt so viel frage, aber nein, ich bin wirklich völlig sehr aufgeregt, dass ich...
Die Schönen schon, ja.
Dass ich so jemand Wichtigen hier sitzen habe. Ich verstehe, ach Gott, ich rede mich um Kopf
jetzt
und
ist vorbei. Ja.
Vorbei. Ah! Jetzt hast du es dir. Ihr wisst aber, was ich meine. Wir haben hier die Noelle und bei Pay. Und dann haben wir drei Kerle heute. Sorry, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Ab wann ist eigentlich ein Buch Graphic Novel, wenn es nicht nur pro Seite eine Pointe hat und eine Geschichte erzählt?
Es ist ein kompletter Kunstbegriff.
Und auch diesen Epilog, da wird dann im Rückblick gezeigt auf Figuren, die wir in einem einzigen Panel mal ganz kurz gesehen haben. Sowas finde ich zum Beispiel, du musst, um ja dann in so einem Nachspann noch irgendwie da jetzt was für
Interesse
zu kennen, musst du diese Figuren ja zumindest ein bisschen kennengelernt haben. Und das hast du bei vielen ja eben gar nicht. Deswegen finde ich auch den Aufbau etwas unglücklich. Ich sage ja, das, was wir haben, ist schön. Aber das war mir tatsächlich auch ein bisschen zu wenig.
Weshalb auch die alten Comic-Salons, also ich bin ja nun auch schon in die Jahre gekommen, wenn man da früher hinging, da gab es ja auch keine Frauen. Da kamen nur komische Typen, die keine Freundinnen hatten und die ihre Heftchen in kleine Plastiktüten gepackt haben.
Im Comic-Laden ja genauso.
Du gehörst doch nicht dazu, lieber Volker!
Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.